Vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder nach Essen kommen durfte. Ich bin immer gerne hier. Ich glaube, das ist jetzt mein zweiter oder dritter Vortrag, ne? Ja, ich glaube, der dritte mittlerweile. Ein Thema, was ziemlich brisant ist, weil es sehr kontrovers ist. Also ich werde Ihnen gleich zum Bildungsbegriff im Islam, wie es aus den koranischen Versen abgeleitet wird, wie es aus den Hadithen abgeleitet wird, wie es Gelehrte gesehen haben, wie es in der Geschichte gesehen wird und dann, wie die aktuelle Situation heute ist. Und da werden wir gleich auch sehen, dass es unheimliche Diskrepanzen gibt. Und woran das vielleicht liegen könnte, wird so eine Schlussthese von mir sein, die ich gerne auch zur Diskussion öffnen möchte. Also das sind meine Thesen, wo ich denke, warum ist es diese Diskrepanz da? Warum ist die Bildung vor allem in den muslimischen Ländern, vor allem in der muslimischen Bevölkerung nicht so hoch wie der Durchschnitt? Und habe da so einige Thesen und wir können ja zusammen zu einem Ergebnis kommen, hoffe ich. Also ich gebe das zur Diskussion frei. Was möchte ich Ihnen erzählen? Ich möchte Ihnen erst anhand von Koranversen darlegen, was Bildung für Muslime bedeutet. Vielleicht so ein kleiner Exkurs, warum Koranverse? Die erste Quelle des Islams ist der Koran. Sie wird von Muslimen als Gottes Wort verstanden, als direktes Gottes Wort. Vergleichbar der Koran, ich vergleiche das gerne mit Jesus. Jesus ist die Menschwerdung Gottes auf Erden und der Koran ist das Wort Gottes, wo er sich selbst ausdrückt, was ein direktes Wort ist, direkte Ansprache an die Menschen ist und was für uns die erste Quelle ist, wo wir den Islam versuchen zu verstehen und auch als Quelle nutzen. Die zweite Quelle sind die Hadithe, also die Äußerungen des Propheten, was er direkt gesagt hat und was er auch umgesetzt hat. Die Hadithe, die Sunna des Propheten. Also wie hat er einen Koranvers verstanden, wie hat er ihn erläutert und danach, wie hat er ihn umgesetzt. Das sind die zwei wichtigsten Quellen im Koran, im Islam. Die dritte Quelle wäre Qiyas. Qiyas hieße dann in dem Sinne, dass man Vergleiche anstellt. Vergleiche, nicht alles, was wir im tagtäglichen Leben begegnen, werden wir im Koran finden. Das Beispiel, da dürfen Frauen Auto fahren. Sie werden keine Stelle im Koran finden, wo steht, Frauen dürfen Auto fahren oder Frauen dürfen nicht Auto fahren. Ganz praktisch, weil es damals keine Autos gab. Und Qiyas wäre zu vergleichen, wo gibt es einen ähnlichen Satz oder eine ähnliche Äußerung im Koran oder in der Sunna, wo wir sagen können, ja, das könnte man auf heute beziehen. Und das wäre sozusagen Prophetenäußerungen, wo wir ganz viele Hadith-Überlieferungen haben, wo der Prophet mit seinen Frauen geritten ist, auf Kamelen und auf Pferden. Und das wäre dann sozusagen, wir vergleichen, also den Analogieschluss, Pferde sind gleichwertig wie Autos. Vielleicht in 100 Jahren werden es dann irgendwelche Gefährten, womit man fliegen kann. Und natürlich dürfen dann Frauen Autos fahren. Das haben die Saudis übrigens noch nicht mitbekommen, glaube ich, diesen Analogieschluss. Weil da durften bis immer noch keine Frauen, also Frauen dürfen noch keine Autos fahren. Erst ab nächsten Jahr, 2019 dürfen sie. Der vierte wäre dann, halt die vierte Quelle des Islams wäre dann, dass Gelehrte zusammenkommen und Rechtsurteile abschließen. Rechtsurteile über Sachen, die wir jetzt in diesen drei Quellen nicht finden. Darf man Filme streamen? Darf man ganze Bücher kopieren? Ne, das sind so Themen, die wir heute aktuell haben, aber wo wir im Koran, in der Sunna, aber auch nicht im Analogieschluss was finden würden. Und da müsste es Rechtsurteile geben. Bis wann darf man Kinder abtreiben? Ne, also wie vielte Woche? Sie werden keine Koranstelle finden, wo das als Woche dargestellt wird. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Und da müssen eben auch Gutachten erstellt werden. Und das machen eben Gelehrte. Gelehrte der ganz berühmten Al-Azhar-Universität in Ägypten, aber auch Gelehrte Istanbul, Ankara. Es gibt verschiedene, aber die sind dann nicht für alle Muslime bindend. Also man muss auch diesen Gelehrten auch vertrauen. Ne, also, ja gut, wir haben ganz viele Universitäten, es gibt auch sehr konservative Universitäten, es gibt sehr liberale und sehr offene und so weiter. Und jeder sucht sich die aus, die er möchte. Also sie sind nicht verbindlich, diese Urteile. Aber man darf sich darauf beziehen, theologisch gesehen. Soweit der Exkurs und deshalb möchte ich erst mit Koranversen anfangen, wo über den Wissenserwerb im Koran berichtet wird. Es gibt ungefähr 80 Stellen im Koran, wo direkt oder indirekt Wissenserwerb angepriesen wird, uns ans Herz gelegt wird, dass wir Wissen erwerben. Die erste offenbarte Sure fängt mit dem Satz an, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Erschaffen hat er den Menschen aus einem an der Gebärmutterwand anhaftenden Blutgebilde. Lies, und dein Herr ist der Gütige, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Die erste Offenbarung, die der Prophet bekommen hat, fing mit dem Wort lies an. Also der fing nicht damit an, sei ehrlich, bete, faste, tu Gutes, sondern es fing damit an, lies. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Und was soll der Mensch lesen? Der Mensch soll das, was Gott erschaffen hat, lesen. Also das Universum lesen, das Universum verstehen, wissen, verstehen, lesen. Oder wir würden es auch weiter die Naturwissenschaften lernen. Wie ist die Welt erschaffen? Welche chemischen Prozesse stecken dahinter? Welche biologischen Funktionen sind dahinter? Vielleicht welche wirtschaftlichen Gegebenheiten sind da? Welche ingenieurswissenschaftlichen Erkenntnisse kann man aus der Natur gewinnen? Und so weiter und so weiter. Zu lesen, wie der Mensch funktioniert, um Krankheiten zu verstehen und daraus vielleicht Diagnosen abzuleiten und Therapien abzuleiten. Zu verstehen, wie die menschliche Psyche funktioniert und dann daraus Erkenntnisse für die Pädagogik, für die Soziologie und so weiter daraus abzuleiten. All das soll der Mensch lesen. Warum soll er lesen? Damit er den Menschen versteht, die Welt versteht und damit auch sich selbst versteht. Versteht, wozu er lebt, warum er lebt und was der Sinn des Lebens ist und so weiter. Wir können jetzt darüber total philosophieren. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder zu unterstreichen, lies war die erste Aufforderung. Lies. Nicht bete, nicht faste, nicht sei fleißig und so weiter, sondern lies. Und das ist die erste Aufforderung, die jeder Moslem bekommen hat. Das ist die erste Aufforderung. Wem wurde das getan, diese Aufforderung? Dem Propheten Mohammed, der selbst nicht lesen konnte. Er war ja ein Analphabet. Und er wurde dreimal aufgerufen, Iqra, 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 also das heißt lies. Und er sagte, ich kann doch gar nicht lesen. Und dieses Lesen ist nicht nur auf das Papier und das gedruckte Wort begrenzt, sondern das ist viel weiter gefasst. Wir sollen das Leben auch lesen, die Welt lesen und so weiter. Die erste Aufforderung. Dann gibt es ganz viele andere Verse. An die 80 sind es, hatte ich vorhin gesagt. Vielleicht noch ein paar Auszüge daraus. Aus der 39. Sure sind etwa dieser aneinander gleich, jene, die wissen und die, die nicht wissen. Also kann man wissende Menschen oder Gelehrte oder Wissenschaftler mit denen, die nichts wissen, vergleichen? Natürlich nicht. Also das ist so eine Frage, die eigentlich eine Antwort schon drin hat. Also du kannst ja nicht sagen, ja, die sind gleich. Natürlich sind sie nicht gleich. Und da wird nochmal unterstrichen, warum das so ist. Also dass es so wichtig ist. Es gibt viele Verse im Koran, die auch Bittgebete sind gleichzeitig, die wir als Bittgebete nehmen können. Und das ist in der 20. Sure, O mein Herr, lass mich an Wissen zunehmen. Und dieses Bittgebet sollten wir eigentlich jeden Tag für uns rezitieren. Also es gibt Bittgebete im Koran, die man einmal ausspricht, die man mehrmals ausspricht, wo es Hadithe gibt, wo dann gesagt wird, dieses sollte man täglich 30 Mal sagen, 50 Mal sagen. Hat ganz viele Ursachen, aber hat auch einen Grund. Es gibt das Phänomen in der Psychologie, self-fulfilling prophecy, also selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man etwas ganz oft sagt, dann glaubt man irgendwann daran und es wird auch eintreten. Also wenn ich jeden Tag sage, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, und wenn ich das 40 mal 40 Tage sage, dann werde ich irgendwann krank. Aber wenn ich sage, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, dann werde ich auch, weil Selbstheilungsprozesse dann in Gang gesetzt werden, auch gesund. Und genauso ist es mit diesen Bittgebeten. O mein Herr, lass mich an Wissen zunehmen. Wenn ich das immer wieder sage, dann wird es auch irgendwann, glaube ich auch daran und auch an den Wert dieses Satzes und fange an, mir Wissen anzueignen. Und deshalb sollte man diese Verse öfters wiederholen. Ein weiterer Vers sagt, so erhöht euch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist. um Rangstufen. Das ist so ein Auszug aus einem Koranvers, wo vorher halt berichtet wird, dass die Wissenden und die Unwissenden nicht gleich sein können. Und jetzt kommt, warum sie nicht gleich sein können, weil nämlich Gott die Menschen, die gebildet sind, um Rangstufen erhöht. Warum ist das so? Weil ein Mensch, der zum Beispiel sehr viel über naturwissenschaftliche Phänomene weiß, der die ganzen chemischen Prozesse hinter allen Gegebenheiten in der Natur, die Photosynthese bis ins kleinste Detail versteht, der weiß, was für eine Kraft und was für ein Kunstwerk dahinter steckt in diesem Photosyntheseprozess und versteht seinen Schöpfer in all seiner Kraft ganz anders als jemand, der nur ein grünes Blatt sieht und sich denkt, oh ja, sieht toll aus, schade, jetzt sind sie wieder braun geworden. Und der Wissende weiß, warum sie jetzt braun geworden sind, was dahinter steckt und was für chemische Prozesse dahinter stecken, welche Enzyme da zu Gange sind und welche Prozesse da ablaufen und wie das mit den Sonnenstrahlen ist und so weiter und wie Chlorophyll aufgebaut ist. In die Details könnte, glaube ich, gleich Uelke ganz weit reingehen als Biologin, aber ich lasse es jetzt mal sein. Und dieser wissende Mensch kann Gott ganz anders verstehen und ganz anders wahrnehmen als derjenige, der nur dieses grüne Blatt sieht. Genauso ist es mit dem Mediziner, der die ganzen Prozesse in den einzelnen Organen im Körper kennt und weiß, wie wichtig das ist, dass man sich gesund ernährt, dass man Sport treibt und so weiter und so weiter und so weiter. Und der wird ja seinen Körper ganz anders wahrnehmen als jemand, der noch nie was von Medizin gehört hat. Also, daher ist auch die Lobpreisung Gottes eine ganz andere. Wenn ich Gott ganz anders wahrnehme, kann ich ihn auch ganz anders wieder wertschätzen und ihn auch preisen. Und deshalb ist der Wissende, dem Wissen gegeben worden ist, um viele Rangstufen höher als derjenige, der es nicht tut. Also der Wissenserwerb ist einfach nicht nur als Wissenserwerb als solches da, sondern es soll dazu führen, dass man Gott auch anders wahrnimmt oder besser wahrnimmt und ihn besser versteht. Und sozusagen in seiner Gottergebenheit oder in seinem Verständnis von Mensch als Geschöpf Gottes ganz anders ist als derjenige, der überhaupt keine Ahnung von der ganzen Thematik hat. Also ein Wissender versucht zu wissen, um sich selbst zu verstehen. Es gibt von Yunus, Ilim Bilmekti, Ilim Kendine Bilmekti, das ist der türkische, jetzt versuch es auf Deutsch, Wissenerwerb ist, um sich selbst zu verstehen, wozu dieses ganze Wissen aneignen, wenn du dich selbst nicht verstanden hast, sagte der türkische Mystiker. Also warum wird Wissen angehäuft? Google hat auch ganz viel Wissen. Was macht er damit? Versucht durch Algorithmen uns zu verstehen und uns ganz viele Werbung und so weiter zu verkaufen. Aber darum geht es ja nicht bei dem islamischen Wissenerwerb. Es geht darum, Gott zu verstehen und ein Leben zu führen, was der Menschheit dient. Darum geht es ganz wichtig dabei. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Sure 35, Vers 28. Hier wird nochmal die besondere Stellung der Gelehrten und der Wissenden dargestellt, indem sie Gott am besten kennen. Hier ist das Wort fürchten eine sehr unglückliche Übersetzung, würde ich sagen. Also das ist beim Arabischen so, dass es, je nachdem, jetzt habe ich eine ganz schlechte Übersetzung erwischt. Bestimmte Wörter haben ganz, ganz viele Bedeutungen. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Könnte man auch übersetzen, Allah wird gepriesen von den Menschen, die Gelehrte sind. Wäre, glaube ich, eine etwas bessere. Das heißt, Gott zu verstehen und ihn wertzuschätzen, wäre eine bessere Übersetzung gewesen, als hier zu fürchten. Weil fürchten ist so negativ behaftet. Man soll ihn ja nicht fürchten, sondern man soll ihn schätzen. Man soll ihn kennenlernen und aufgrund seiner Majestätigkeit, auf seiner Größe, Erhabenheit, ihn auch wertschätzen und auch natürlich auch ihn ehren. Fürchten, glaube ich, wäre eine falsche Übersetzung. Also das ist immer so, bei Koranübersetzungen muss man immer vorsichtig sein, welche man erwischt hat. Wie geht's weiter? Es gibt ganz viele Hadithe, Hunderte, Tausende. Ich habe jetzt nur eine Auswahl jetzt getroffen, wo über den Propheten erzählt wird. Wenn der Prophet eine Offenbarung bekommen hat, war das Erste, was er getan hat, diese Offenbarung sofort an die Menschen weiterzugeben. Also sowas wie das hier gab es damals nicht. Es gab auch keinen Laptop und Papier und Stift war auch ganz rar damals. Deshalb musste der Prophet, und er konnte ja nicht schreiben. Deshalb hat er sofort, als er eine Offenbarung bekommen hat über den Erzengel, hat er sofort an das Volk das weitergetragen. Er ist in die Moschee gegangen oder er ist zu Hause gewesen bei seiner Frau oder bei anderen Leuten und hat dann sofort das wiederholt, damit es nicht verloren geht, damit er ja nicht diese Worte, die ihm offenbart wurden, vergisst. Und diese Offenbarung trug Mohammed den Männern und den Frauen vor. Das war nicht so, dass die Gesellschaft, die in der Moschee war, nur eine männliche war. Das war eine gemischte Gesellschaft, ganz, ganz wichtig. Also Offenbarungen wurden nicht nur von den Männern aufgeschrieben oder von den Männern auswendig gelernt, sondern es war immer auf beide Geschlechter bezogen. Beide Geschlechter waren da gewesen. Also das Phänomen, was wir natürlich durch die räumliche Situation in den Moscheen hier in Deutschland haben, dass zum Beispiel beim Freitagsgebet nur Männer sind, hat einfach nur ganz praktische Gründe. Die Moscheen sind viel zu klein. Wenn dann noch die Frauen gehen würden, würden die Männer, denen das Pflicht ist, ihre Pflicht nicht nachkommen, weil Freitagsgebete sind für Frauen eben freiwillig. Und das gab es zur Zeit des Propheten nicht. Da gab es beide Geschlechter gleichzeitig, weil die Moschee auch groß genug war. Was war die Moschee? Das war einfach nur eine Abgrenzung und bei bestimmten Witterungsverhältnissen wurden sie dann mit einem Palmendach zugemacht. Das war kein großes Gebäude oder so. Das konnte man einfach erweitern. Und wenn die Gemeinde größer wurde, hat man einfach den Platz erweitert. Das kann man vielleicht in der Moschee im 21. Jahrhundert nicht so. Einfach mal flexibel sein, mal heute 500 und dann 5000 Leute reinnehmen. Aber das war damals und deshalb gab es in der Moschee immer Frauen. Die haben immer beim Gebet, auch beim fünfmaligen Gebet, nicht nur beim Freitagsgebet, waren immer Frauen anwesend gewesen. Es waren vorne die Männer, in der Mitte die Kinder und dahinter die Frauen. Und so war das die ganze Zeit. Es waren immer Frauen anwesend. Deshalb hat der Prophet auch die Offenbarung beiden Geschlechtern vorgetragen. Und an einem Tag hat der Prophet nur Frauen unterrichtet. Also die ganze Zeit über Männer und Frauen, aber ein extra Tag nochmal für Frauen, weil Frauen auch viele persönliche Fragen gestellt haben, auch intime Fragen gestellt haben, die nur die Frauen betroffen haben. Und sie wollten das nicht so ganz öffentlich vor allen Männern fragen. Und sie haben das eben nur mit dem Propheten zusammen besprochen. Zum Beispiel zur Menstruation, zum Wochenbett, zur Geburt und so weiter. Zum Stillen, wie soll das geschehen, wie lange. Und das wollten sie eben nicht vor den Männern erörtern. Und deshalb hat der Prophet immer einen Tag gehabt, wo nur Frauen von ihm unterrichtet wurden zu diesen Themen.
Hat er denn die Fragen auch direkt selber beantwortet? Oder?
Er hat die selbst beantwortet und wenn bestimmte Sachen, dann hat er auf eine Offenbarung gewartet. Es gab zum Beispiel Fragen, die noch nicht offenbart wurden und dann erst nach einer Woche, nach zwei Wochen kam eine Offenbarung.
Also nicht seine Frauen? Oder?
Nein, nein. Also seine Frauen haben auch unterrichtet, aber an diesem speziellen Tag war es eine direkte Kommunikation mit dem Propheten. Es war eine direkte. Es gibt noch die besondere Lehranstalt in Medina, Sufa heißt die. Sufa waren eine ausgewählte Gruppe von Menschen, die den ganzen Tag, 24 Stunden lang in dieser Moschee waren. Und immer bei den Propheten waren. Natürlich, wenn er in seine Privatgemächer sich zurückzog, nicht. Aber die waren ständig anwesend gewesen. Und ihre Aufgabe war es, niederzuschreiben. Was hat der Prophet gesagt? Was hat er getan? Wie hat er sich hier verhalten? Wie hat er sich dort verhalten? Das war eine spezielle Gruppe. Und das waren nicht nur Männer gewesen. Es wird immer, also in der klassischen Literatur wird das immer so dargestellt, als ob das nur eine männliche Gruppe war. War es nicht. Da waren auch Frauen dabei. Vielleicht kommen wir gleich da zurück, warum das immer so ist, dass es so männlich konnotiert ist. Ein Hadith des Propheten lautet, strebt nach Wissen, auch wenn dieser in China ist. Geht dahin. China. Warum China? Das war der weiteste Ort von dort aus. Amerika gab es damals noch nicht. Und so, also es gibt so eine Bildersprache im Arabischen. Es werden so Zahlen zum Beispiel genannt, um eine Menge darzustellen. Es werden sehr viele Metaphern genommen. China ist so eine Metapher für das Weiteste. Noch weiter geht's nicht. Also ihr müsst den weitesten Weg sogar in Kauf nehmen, um Wissen zu erwerben, wenn es nötig ist. Natürlich sind nicht alle Muslime nach China ausgewandert, um Wissen. Aber es war eben diese Metapher gewesen, kein Weg soll euch zu lang sein, um Wissen zu erwerben. Es ist Pflicht, Fars heißt es im Arabischen, für jeden muslimischen Mann und jede muslimische Frau Wissen zu erlangen. Das ist Pflicht. Das ist falsch, das muss gemacht werden. Es gibt kein Pardon, es gibt kein, nö, habe ich keine Lust, hat keine Zeit. Nein, man muss sich Wissen erlangen. Wie sieht das bei den Gefährten aus? Es war ganz gang und gäbe, wie gesagt, damals zur Zeit des Propheten, auch der vier Kalifen, war es so gewesen, dass in den Predigten immer Frauen anwesend waren. Und es gab einen Vorfall, wo Omar etwas berichtet und eine Frau aufsteht und sagt, Omar, das ist nicht so. Omar ist so das Pendant für den strengen, aber auch gerechten, aber richtig, richtig strengen Mann. Also vor dem hatte jeder Ehrfurcht gehabt. Wir müssen sich vorstellen, Omar erzählt da was und wird unterbrochen von einer Frau. Das muss man sich so vorstellen, vergleichbar, Erdogan hält eine Rede und eine Frau grätscht dazwischen. Geht gar nicht. Oder der Papst hält eine Rede und eine Nonne geht dazwischen. Geht auch nicht. Aber das war damals üblich gewesen. Das würden wir uns, jetzt, wenn ich jetzt auf die heutige Zeit, auf die heutige Moscheegemeinde mich beziehe, würde sich das keine Frau trauen. Ich weiß nicht, was man mit der machen würde. Wenn Hodja irgendwie eine Predigt hat und eine Frau sagt, hey, hallo, du, das war aber nicht so, das ist anders. Ich glaube, die Bevölkerung hätte mehr Probleme damit als der Imam. Sage ich jetzt einfach mal so. Der Prophet sagt in einem anderen Hadith, Bildung ist das Erbe von mir und der anderen Propheten. Wer mich beerbt, wird im Paradies mit mir sein. Also Bildung, Wissen ist ein Erbe, was wir vom Propheten und der anderen Propheten erben. Und wenn wir seine Erben sind, sind wir ihm im Paradies nahe. Vor dem praktizierenden und gläubigen Moslem ist es ja das Ziel, irgendwann mit seinen Taten so gut gewesen zu sein, dass man Gottes Wohlgefallen bekommt und dafür auch in Paradies kommt. Und derjenige, der als erstes im Paradies ist, ist der Prophet Mohammed. Und jeder hat so das Ziel, auch dem Propheten nahe zu sein. Also nur im Paradies reicht nicht, auch Nachbar zu sein. Und er sagt, wer mich beerbt, wird im Paradies mit mir sein. Also wird mein Nachbar sein, wird mein unmittelbarer Nachbar sein. Ich weiß es nicht, wie es sein wird bei so vielen Wissenschaftlern, aber es geht ja darum, dass dieses Ziel halt formuliert ist. Zur Zeit des Propheten und auch danach, zur Zeit der vier Kalifen und die Jahrhunderte später, gab es immer ganz, ganz viele Frauen, die als Gelehrte anerkannt waren, auch in der patriarchalischen Gesellschaft, die arabische damals war. Und so das Nonplusultra ist die junge Ehefrau Aisha vor des Propheten. Aisha war wirklich so eine, wir würden heute sagen, eine taffe Frau. Die hat es echt drauf gehabt. Vor der, wenn sie etwas gesagt hat, hatte das wirklich Hand und Fuß gehabt. Und da gibt es ganz viele Überlieferungen von Aisha über das, was sie getan hat. Also sie kritisierte sehr oft die Gefährten des Propheten. Sie sagte, das stimmt nicht, was du sagst, das ist nicht richtig oder ich würde es anders machen. Und das war ganz normal, dass Aisha das gesagt hat. Zum Beispiel als Omar Kalif war, der zweite Kalif, wie gesagt, Omar an die 70 Jahre alt, Aisha damals so 25, 30, so um den Dreh ist sie alt in der Zeit. Und Omar kam regelmäßig zu Aisha, um mit ihr Rat zu beraten. Also Omar ist nicht irgendeiner, der war auch dem Propheten sehr, sehr nahe. Das war auch einer, der wusste sehr viel. Und trotzdem kommt er zu dieser jungen Frau, die weniger als halb so alt ist wie er, die auch nicht so groß ist, auch sehr klein und zierlich ist, aber er berät sich bei ihr. Wenn Entscheidungen getroffen werden sollen, wenn bestimmte Vorhaben im Staat eben geplant werden, dann fragt er Aisha und sagt, Aisha, was sagst du dazu? Was ist denn deine Meinung? Und er übernimmt diese auch. Das ist nicht so einfach, oh ja, ich habe auch mal Aisha gefragt. Nein, darum geht es nicht. Er nimmt sie auch an, diese Empfehlungen der Prophetin-Gefährtin. In einem Fall ist es so, dass ein Gefährte des Propheten darüber erzählt, wie der Prophet halt so etwas was gesagt hat. Und dann erzählt er, dass der Prophet gesagt hätte, die Nähe von Eseln und Hunden und Frauen würde das Gebet ungültig machen. Worauf dann Aisha sagt, was erzählst du da? Dieses Hadith ist total ist falsch überliefert oder der Anfang dieses Hadithes fehlt. Der Prophet hat nämlich gesagt, sagt sie, der Prophet hat niemals sowas gesagt, weil ich habe immer in seiner Nähe gebetet. Also Nähe heißt wirklich körperliche Nähe und sein Gebet war doch immer gültig. Warum soll die Nähe des, der, einer Frau das Gebet eines Mannes ungültig machen und korrigiert ihn. In einem anderen Fall erzählt ein Gefährte, Unglück ist bei den Häusern, Pferden und Frauen. Also Frauen, Pferde und Häuser sollen Unglück bringen. Und die Frau des Propheten Aisha sagt dann, das kann nicht sein. Du hast den Anfang dieses Hadithes verschluckt. Denn der Prophet hat gesagt, bei den Jahiliya, also den damaligen Unwissenden und den Juden, gibt es so einen Spruch, dass Frauen Häuser und Pferde Unglück bringen würden. Und der Prophet hat gesagt, das ist aber nicht so. Sie bringen ganz im Gegenteil ganz viel Glück. Also der Gefährte hat sozusagen den Anfang des Hadiths und das Ende des Hadiths verschluckt und hat einen komplett einen anderen Sinn daraus gebracht. Und sie korrigiert das. Und sie korrigiert das nicht in einem Zwei-Augen-Gespräch oder Vier-Augen-Gespräch. Nein, sie korrigiert das vor der ganzen Menge. Und keiner dieser Prophetengefährten fasst das als Bloßstellung auf, sondern ist dankbar, dass hier korrigiert wurde. Aisha war ja sehr jung, als sie geheiratet hat, 17, 18 nimmt man an. Und sie hat 10 Jahre lang neben dem Propheten gelebt und hat in unmittelbarer Nähe alles aus erster Quelle erfahren. Sie hat über 2000 Hadithe überliefert, die sie dann niederschreiben ließ. Einer der größten Hadith-Überlieferer ist Aisha. Und ganz, ganz wichtig ist, dass sie ganz viele Schülerinnen auch hatte, die sie in Hadith-Wissenschaften, in Koranwissenschaften ausgebildet hat, die dann die großen Gelehrten des zweiten Jahrhunderts der Hijra, also wie Imam Shafi, Imam Yusuf und Imam Ahmed bin Hanbal, all diese Frauen haben dann diese Männer ausgebildet. Das ist ganz, ganz wichtig. Also viele der großen, wirklich ganz großen Gelehrten, die auch die Rechtsschulen gegründet haben, haben über Aisha das alles gelernt. Die haben Aisha nicht direkt kennengelernt, aber ihre Schülerinnen. Und ganz wichtig, sie war nicht nur eine religiöse Autorität, das war mir auch schon bekannt, erst als ich die Recherche begonnen habe, sie war auch eine Dichterin. Sie hat ganz, ganz viele Gedichte verfasst. Und Dichtkunst war damals, zur Zeit des Propheten, eben mehr wert als heute ein Professortitel. Weil durch die Dichtkunst war man erst angesehen. Und Aisha gehörte auch zu denen. Wie sieht das aus? Oh, irgendwas ist mit der Präsentation?
Ja,
die ist leicht. Ich glaube, nur die Überschriften sind so. Die erste Universität auf Erden ist nicht Oxford, ist auch nicht Harvard, ist auch nicht Al-Azhar, sondern es ist die Universität Al-Qadawiyyin in Marokko, im Fez. Sie wurde 859 von einer Frau gegründet. Die erste Universität in Fez, Al-Qadawiyyin heißt sie, wurde von Fatma el-Fihri gegründet. Fatma el-Fihri war die Tochter eines wohlhabenden Kaufmannes. Während der Regentschaft von Prinz Yahya ist ihre Familie von Tunus, also von Tunesien, nach Fez übergesiedelt. Und weil sie eine Tochter einer wohlhabenden Familie war, erwarb sie vom Nachlass ihres Vaters ein Stück Land, auf dem sie diese Universität errichten ließ. Es war zuerst in erster Linie war das, am Anfang war das eine Universität, wo Koranwissenschaften gelehrt wurden, aber innerhalb kürzester Zeit wurde Mathematik, Astronomie und weitere Naturwissenschaften auch dort gelehrt. Ja gut, wenn wir so weitergehen in die Antike, haben sie recht, natürlich, da haben sie recht. Ich meinte so vielleicht die Neuzeit. Aber 859, ganz wichtig hier ist, es ist von einer Frau gegründet worden. Sie hat von ihrem vom Vater geerbten Anteil ihrer Erbschaft hat sie dieses Grundstück gekauft und auch die Moschee, dieses Gebäude hat sie erstmal errichten lassen mit ihrem Hab und Gut und hat dann dafür gesorgt, dass Schüler dort unterrichtet werden konnten. Aus dieser Universität oder aus diesem Gebäude sind dann nicht nur Koranwissenschaften, sondern weitere Naturwissenschaften entstanden und diese Universität besteht immer noch, heute noch in Fez. Das ist jetzt ein aktuelles Bild. Natürlich wurde die mehrmals umgebaut und neu gebaut, durch Erdbeben zerstört und so, aber es ist noch auf diesem gleichen Grundstück. Der Brunnen, den sie damals errichten ließ, der besteht immer noch. Das ist noch der Brunnen, den sie damals eröffnen ließ. Das ist die erste. Boah, das ist aber echt blöd hier. Dass das so verrutscht ist. Keine Ahnung. Na gut, müssen wir klarkommen. Patronin der Wissenschaft wird Sid el-Sham genannt. Sid el-Sham hat sich in der klassischen Literatur als Patronin der Wissenschaft und der Künste etabliert. Bekannt wurde sie als großzügige Stifterin und Gründerin mehrerer Schulen. Sie ist die zweite Schwester von Saladin. Saladin, dem Sultan, dem ersten Sultan von Ägypten. Saladin Eyyubi. Sie ist die Schwester von ihm. Sie widmete sich der Wohltätigkeit, förderte die Wissenschaften durch Gründung von Schulen, den sogenannten Madrasas. Die erste, die sie gegründet hat, war in Damaskus 1186. Sid el-Sham verpflichtete dort die besten Gelehrten der damaligen Zeit und bestand darauf, dass sie nur an dieser Universität unterrichten, damit sie sich in Gänze nur ihren Schülern widmen. Und also damals war es so gewesen, dass Gelehrte 2 Monate hier gelehrt haben, dann weitergezogen sind und weitergezogen sind. Und sie hat gesagt, nee, wenn ihr, bleibt ihr dann hier und ihr geht nicht weiter, bis eure Schüler richtig ausgebildet werden. Sie hat dann weitere noch gegründet. Sie stattete diese Schulen großzügig mit Geldern aus ihrem Vermögen und hat dann auch dafür gesorgt, dass die Schüler dort auch wohnen, essen und so weiter konnten. Also mit Internat und allem, was dazu gehört. Sie gründete dann weitere Madrasa in Damaskus und der Gelehrte, der damals sehr berühmte Ibn es-Salah, wurde dann auch dort Professor. Wieder erst mit mit Koranwissenschaften angefangen und dann weiter ausgebreitet auf andere Wissenschaften auch. Sultan Razia ist die erste Herrscherin in Südasien. Sie hat von 1236 bis 1240 im Sultanat Delhi regiert. Das war so eine Zeit gewesen, wo ihr Mann gestorben ist und ihr Sohn zu jung war. Und sie hatte 4 Jahre lang die Regentschaft gehabt. Sie ließ hunderte von Schulen und Bibliotheken damals in Delhi bauen. Und unter ihrer Regentschaft erblühten die Wissenschaften. Sie war die Tochter von Sultan Shamseddin, der sein Leben als türkischer Sklave begann und als Sultan von Delhi beendete. Während ihrer Regentschaft von 1236 bis 1240 reformierte sie das Regierungssystem grundlegend. Sie galt im Volk als beliebt und ist heute in vielen Gesängen und Romanen und Filmen in Indien auch verfilmt worden und verewigt worden. Wieder eine Frau. Sieht man da was? Ja, man sieht was. Das ist die Geschichte. Wir haben ganz viele Frauen, die könnten wir jetzt weiter ausführen. Es gibt Hunderte in der Geschichte, die Schulen gegründet haben, die im pakistanischen, im afghanischen Raum unterwegs waren, die im osmanischen Raum unterwegs waren, die in den Maghreb-Staaten unterwegs waren und ganz viel auch für die Bildung getan haben, aber auch selber sehr viel Wissen erworben haben und den Rang einer Professorin, einer Gelehrtin auch erreicht haben. Vielleicht soweit. Wie sieht es heute aus? Ich habe so ein paar Statistiken aus der Studie Muslimisches Leben in Deutschland, die uns aber leider ein anderes Bild vermitteln. Die erste Tabelle, die ich habe, ist das Schulbildungsniveau der Befragten mit Migrationshintergrund nach Religion und Konfession. So, wenn ich mir jetzt die ganzen Koranverse nochmal vor Augen führe und die Hadithe und die Geschichte, müsste es ja so sein, dass wenn wir jetzt Muslime hier haben, Schulbildungsniveau, dürften Muslime nach koranischer oder ne, unter den ganzen Quellen, mussten die Muslime ganz, ganz null Werte hier haben und dann irgendwo hier 100 haben. Also ganz hohes. Aber ist leider nicht so. Die Realität ist so, dass wir in Deutschland bei den Menschen mit Migrationshintergrund, die jüdisch oder christlich sind, zum Beispiel eine hohe Schulbildung wäre Universitätsabschluss, 42% haben, bei den Muslimen nur 34%. Ohne Schulabschluss sind die Muslime mit 14% da. Also da sind sie auch mehr und je höher der Bildungsgang, desto weniger wird der muslimische Anteil. Und man denkt, was ist denn da schiefgelaufen? Warum haben die jetzt so eine niedrige Schulbildung? Eine weitere Statistik vielleicht nochmal. Da ist es jetzt ein bisschen differenzierter, da hat man Hauptschulabschluss, mittlere Reife, Fachhochschulreife und Abitur mit herangezogen. Da sieht es so aus, natürlich ein bisschen differenzierter, aber die Zahlen sind in etwa gleich. Muslime schneiden bei den ganz niedrigen Geschichten ganz hoch ab und je höher der Abschluss, desto geringer der Anteil der Muslime.
Zwischen Sunniten und Schiiten ist da kaum Unterschied. Doch, ist höher. Der Sunniten ist in der niedrigeren Jama höher. Schiiten ist der höhere Abschluss höher. Warum? Wissen Sie das? Die meisten Schiiten?
Ich meine, das hat ja auch was mit der sozialen Schicht zu tun. Die meisten sunnitischen Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland sind einfach die Arbeiterklasse gewesen. Genau. Und die Schiiten, das waren doch eher die vom Regime Geflüchtete, genau. Die obere Schicht.
Genau. Ne? Aus dem Iran sind die Schiiten geflüchtet, die eben eine sehr hohe Bildung hatten, die intellektuell waren und mit dem Regime, mit dem islamischen Regime einfach nicht konnten, von denen verfolgt wurden. Deshalb haben wir einen unheimlich hohen Akademikeranteil bei den Schiiten in Deutschland. Irgendwie gefühlt alle Schiiten sind Ärzte. Also, platt ausgedrückt. Also, total wirklich gehobene Schicht. Du hast recht, die Sunniten sind eher die Gastarbeiter gewesen, die gekommen sind. Vielleicht noch eine andere Statistik. Höchster im Herkunftsland oder in Deutschland erworbener Schulabschluss der Befragten mit Migrationshintergrund und hier nach der Herkunftsregion. Da kann man das zum Beispiel auch hier anerkennen. Türkei haben wir ohne Schulabschluss und mit einem niedrigen Schulabschluss kommen wir auf 50%. Bei denen aus dem Iran natürlich nicht. Da haben wir eine ganz andere Verteilung. Hat eben mit der Sozialisation zu tun. Aber wenn wir jetzt wieder die Muslime hier anschauen, im Vergleich immer zu den Nicht-Muslimen aus der gleichen Region, sehen wir überall, dass die Muslime eben ziemlich schlecht dastehen. Mein 15-jähriger Sohn würde sagen, abgekackt hätten.
Ne? Ich habe Statistiken, wo dann zwischen Mädchen und Jungs unterschieden, also zwischen Frauen und Männern unterschieden wird?
Ja, gibt es auch. Ich glaube, ich habe die aber nicht, nein, ich habe die nicht reingenommen. Aber da ist es wieder unterschiedlich. Bei den Iranern ist der Anteil der Frauen mit einem hohen Abschluss höher als der bei den Männern. Da sind mehr Frauen geflohen. Bei den Türken ist es, die Männer haben höheren. Aber wir müssen uns einfach nur dieses Bild jetzt nochmal vor Augen führen. Muslime haben im Vergleich, auch wenn sie aus der gleichen Region kommen, einen niedrigeren Schulabschluss und niedrigere Bildungsniveaus als Nicht-Muslime.
Wobei hier die amerikanischen Länder fehlen, oder?
Nochmal.
Die amerikanischen Länder sind hier nicht mit
dabei. Da sind jetzt, so viele Amerikaner haben wir in Deutschland nicht. Das sind jetzt die in Deutschland mit Migrationshintergrund, die in Deutschland ansässigen. Das sind die hier. Also so viele sind es nicht. Aber vielleicht jetzt Diskrepanz. Wir haben eine unheimliche Diskrepanz zwischen dem, was ich am Anfang erzählt habe. Bildung ist so wichtig, Bildungserwerb und Charakterbildung und Gottesfürchtigkeit und so weiter. Und dann sehen wir sowas. Welche Gründe liegen dem zugrunde? Und bei den Frauen ist es dann noch schlimmer. Ein Grund ist, was ist Religion, was ist Tradition? Viele Menschen und viele Menschen muslimischen Glaubens vermischen eben diese Begriffe Religion und Tradition. Da kann die Tradition einen viel höheren Stellenwert haben als die Religion, aber sie sind dessen nicht bewusst. Das, was sie für Religion halten, ist meistens die Tradition. Als Beispiel, ist ein bisschen länger her, meine Cousine wollte die Schule besuchen. Ist auch wirklich sehr, sehr lange her. Vor 50 Jahren wollte sie die Schule besuchen und mein Onkel sagte zu ihr, warum willst du denn die Schule besuchen? Willst du Liebesbriefe schreiben? Was macht man mit so einem Satz? Also dieses Verständnis, eine Frau geht in die Schule oder eine Tochter geht in die Schule und mit dem Wissen kann sie nur etwas Schlimmes anstellen. Das Schlimmste, was eine Frau in Anatolien im Dorf machen konnte, wäre Liebesbriefe zu schreiben. Das Verständnis damals. Deshalb hat man meine Cousine nicht in die Schule geschickt, weil man sie ja schützen wollte, weil man Sorge um die Ehre der Familie hatte. In den ländlichen Gebieten, jetzt für die Türkei, aber auch für den Maghreb-Staaten, das ist genauso, war die elementare Schulbildung im Dorf möglich, aber die weiterführenden Schulen waren weiter entfernt. Das hieße dann, wenn eine Tochter die Schule besuchen wollte, musste sie in eine andere Stadt ziehen. Und das ging gar nicht. Du kannst doch deine 15-jährige Tochter nicht in eine Stadt ziehen lassen. Also wenn die Väter das gewollt hätten, hätte die Familie das nicht zugelassen, weil man muss ja diese junge Frau schützen. Vor was schützen? Vor ganz vielem schützen. Sorge um die Ehre der Familie, hat ich gesagt, patriarchale Strukturen. Warum soll denn eine Frau lernen? Wozu denn? Also die patriarchalen Strukturen, die es damals vor der Zeit des Propheten gab, die etwas aufgelöst wurden, haben sich innerhalb von wenigen Jahrhunderten wieder etabliert. Also die Kultur, die Tradition nahm Vorhand vor der Religion. Also man hat Praktiken gehabt, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Eine Wissenschaftlerin nannte das, ich habe das Zitat noch mal einen Moment, Einsperren nach der Pubertät. Die Frauen wegsperren nach der Pubertät, damit sie vor den bösen Blicken, vor den bösen Männern geschützt werden. Auf die Idee zu kommen, diese bösen Männer zu erziehen, dass sie nette Männer werden, ist ja keiner gekommen. Es war ja einfacher, dann die Frauen wegzusperren. Sorge um den Kontrollverlust. Was machen wir, wenn die Frau zu gebildet ist? Kann man sie noch als Mann kontrollieren? Sie könnte eine eigene Meinung haben. Sie könnte vielleicht andere Sachen wollen. Und das verunsicherte die Männer. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum es diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Religion sagt und dem, was die Gesellschaft daraus gemacht hat. Unsicherheit im Umgang mit emanzipierten Frauen. Das ist kein spezifisch muslimisches Problem, sondern das ist ein ganz allgemeines Problem. Wie gehen wir mit wirklich selbstbewussten und selbstsicheren Frauen um? Es ist immer wieder eine Herausforderung. Wir haben eine 17-jährige Tochter zu Hause. Ayla lacht, sie hat etwas ältere Töchter. Ülke macht sich jetzt gerade Sorgen. Ihre Töchter. Nein. Und ja, sie kann auch dem Papa mal wirklich die Meinung sagen. Und sagen, Papa, das stimmt aber nicht, was du gerade gesagt hast. So. Natürlich ist das gut so. Aber Ayla, man braucht schon ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, um das auszuhalten. Dass die 17-jährige Tochter dem Vater auch mal sagt, Papa, das ist aber nicht richtig, was du gerade gesagt hast. Ayla guckt jetzt gerade.
Der Papa, ich weiß nicht, was der Papa gerade sagt.
Gar nichts.
Der weiß, dass es nur 3-1 gehen kann. Ne? Aber das sind so Erklärungsmodelle von mir oder Erklärungsversuche von mir, warum es diese Diskrepanz gibt. Also vieles, was aus der Religion kommt, wird aber nicht mehr so angesehen, sondern die Tradition überwiegt. Das, was man schon kennt, das, was schon da ist. Die arabische Kultur war immer schon sehr patriarchalisch. Die war immer, ja gut, das war Europa auch. Also wir können jetzt nicht so sagen, dass Europa schon immer die Emanzipation der Frau herangetrieben hat und das ist hier immer schon so, nein, ist es nicht. Es ist immer noch nicht dort, wo es sein sollte. Wenn wir immer noch darüber diskutieren, dass Frauen weniger verdienen, dass wir ein Equal Pay Day immer noch haben müssen, ne, das, also so weit sind wir jetzt auch wieder nicht. Natürlich muss ganz, ganz viel gearbeitet werden. Aber in der muslimischen Community müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen und gucken, was ist schiefgelaufen und was können wir verbessern. Und manchmal kann auch dieses Back to the Roots, also zurück zu den Wurzeln, auch eine Lösung sein. Denn der Prophet hat ja die Gleichberechtigung immer wieder vorgelebt. Nur wir haben es irgendwann mal vergessen. Und vielleicht, warum so wenig darüber auch berichtet wurde in den historischen Schriften, warum man lange kramen muss, um diese Damen, die ich vorhin genannt habe, zu finden, hat auch damit zu tun, dass die historische Geschichtsschreibung sehr männerlastig war. Man hat nicht so viel über Frauen geschrieben. Warum auch? Die Schreiber waren Männer. Ja, und das hat ganz, ganz viel auch mit diesen Strukturen zu tun. Meine Thesen. Und dann haben wir solche Bilder wie in Afghanistan, wo Frauen gar nicht in Schulen gehen durften, wo Schulen von nur für Frauen bombardiert wurden von den Taliban. Es gab ganz viele, also man hat dieses akzeptiert, ja gut, ne? Die sind eben sehr konservativ, also schaffen wir nur Schulen für Mädchen. Und trotzdem wurden sie von den Taliban bombardiert. Die Taliban wollten auch diese Schulen nicht haben. Sie wollten einfach nicht, dass die Frauen lernen. Und ich hätte gerne einen Taliban gefragt, und wie gehen sie mit dem Phänomen Aisha um?
Das ist eine Frau des Propheten Gab Eiche, die ebenso gebildet war. Ich glaube, das haben sie komplett verdrängt. Wie gesagt.
Ja, gut, was Sie haben, ist ja jetzt sehr.
Das hier?
Nee, das andere. Jetzt die
mal weiter? Sagen Sie Stopp?
Nee, vor dem Bild, zweite Folie vor dem Bild.
Das hier?
Genau. Ja. Was Sie hier darstellen, ist ja nicht für die Geschichte, sondern Sie wollen ja hier eigentlich erklären, dass es heute ist.
Ja.
Also die Ihre Argumentation, was sich hier bezieht, ist für heute.
Ja.
Warum wir dieses Trabanz haben. Das hat aber auch eine lange Historie.
Ja, natürlich.
Das gab auch in Europa diese Historie, bis die dann die Reformation kamen. Also wir haben die Reformation, also diese Formen ja die Griechenkrieg gar nicht gewollt. Deswegen sind diese Strukturen, die sie aufzeigen, weiterhin und die wird auch weiterhin bleiben.
Klar, die wird weiterhin bleiben, aber es gibt auch eine Gegenbewegung und das ist auch gut so.
Es gibt auch so Thesen, wie zum Beispiel ein berühmter Sarrazin, der auch diese Sache mal aufgegriffen hat, warum muslimische Kinder weniger gebildeter sind als die nicht-muslimischen Kinder hier in Deutschland. Da hat er auch diese Zahlen, was Sie eben gerade in der Schrift gezeigt haben, dieselben Argumente hat er gefunden. Also diese materielle Struktur und die Ehre zu schützen etc. Also da kommen wir nicht weg. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir?
Ich glaube, es geht mir in erster Linie darum, eine Situation zu beschreiben. Das ist die Situation. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir, genauso wie Sie gesagt haben, wie wir da wegkommen. Und das hat, aber das ist nur eine Erklärung. Es hat ganz viele Ursachen. Die Ursache, warum migrantische Kinder in Deutschland so schlecht abschneiden, hat ja nicht nur damit zu tun, dass sie eben muslimisch sind, sondern hat auch mit dem Migrationshintergrund zu tun, hat mit den Strukturen in Deutschland, mit den schulischen Strukturen zu tun. Das Elternhaus war ein bildungsferneres Elternhaus. In Deutschland ist es so, Kinder von Gebildeten kommen dreimal mehr aufs Gymnasium als Kinder von ungebildeten Familien. Es hat ganz, ganz viel auch damit zu tun. Und auch damit zu tun, jetzt für meine Generation, für die zweite Gastarbeitergeneration, das war unseren Eltern nicht so wichtig gewesen, weil sie gesagt haben, wir gehen eh zurück. Bis sie irgendwann gemerkt haben, wir gehen ja doch nicht zurück. Mein Vater hat uns 11 Jahre lang nicht nach Deutschland geholt, weil er gesagt hat, warum soll ich die rüberholen, ich gehe doch eh wieder zurück. Und als wir dann hier waren, hatten wir einen ganz schlechten Schulstart gehabt. Den erstmal aufzuholen. Mit einer Mutter, die selber kein Wort Deutsch konnte. Das war nicht einfach gewesen. Und dann gibt es bestimmte Strukturen, die eben weiterlaufen. Ein Anwaltskind kommt mit einer 3- oder 5-fachen Wahrscheinlichkeit aufs Gymnasium als ein Kind aus einem Arbeiterhaushalt. Warum? Weil die Eltern beim Übertritt von der Grundschule zum Gymnasium sagen, nee, Ahmed kann ich nicht aufs Gymnasium schicken. Der braucht nämlich Unterstützung aus dem Elternhaus. Der ist auf der Realschule besser aufgehoben oder auf der Gesamtschule. Am Gymnasium schafft er das nicht, was ja auch manchmal stimmt. Weil ich habe 3 Kinder jetzt gerade am Gymnasium gehabt. 1 ist weg, 2, das nächste ist nächstes Jahr weg. Und wie oft musste ich unterstützen? Das kann nicht jede Mutter leisten. Ich konnte meine Kinder immer unterstützen. Aber das kann ich von keinem Elternteil erwarten. Und ohne diese Unterstützung wären meine Kinder vielleicht nicht so gut gewesen, wie wenn sie nicht unterstützt worden wären. Also es sind ganz, ganz viele Ursachen. Klar, Sorge um die Ehre der Familie ist eben ein Phänomen, das man damals und bis heute, aber ich hoffe in Zukunft nicht mehr haben wird. Weil der Ehrbegriff auch in Deutschland sich wandelt, Gott sei Dank. Und die dritte Generation ganz anders denkt als die Großvätergeneration. Also es ist auch ein ständiger Wandel hier in der Gesellschaft. Und das ist auch gut so. Und wir haben auch bei den neuesten Statistiken einen unheimlichen Überholspur der jungen Mädchen, die ihre Brüder überholt haben. Also wir haben unheimlich, es gab in den 70er Jahren eine Bildungsdiskussion in Deutschland, da war das katholische Mädchen vom Land, was total benachteiligt war. Dieses katholische Mädchen vom Land hat der muslimische Junge aus der Stadt abgelöst. Die Bildungsbenachteiligten sind jetzt gerade die Jungs, nicht die Mädchen. Es machen mehr Mädchen Abitur, es machen mehr Mädchen Realschulabschluss und bei den Abbrechern haben wir mehr Jungs als Mädchen. Und das müssen wir auch irgendwann ausgleichen. Warum ist das so? Da müssen wir auch näher reinschauen. Aber was wir eben haben, ist, dass die muslimischen Mädchen jetzt gerade unheimlich auf der Überholspur alle überholen. Darf aber nicht auf die Kosten der Jungs gehen, würde ich sagen. Ja, und die Unsicherheit im Umgang mit Emanzipation von Frauen. Das ist kein muslimisches Phänomen, denke ich. Sie dürfen auch Nein sagen.
Mich würde interessieren, ob es da so Erhebungen gibt von andersgläubigen Gemeinschaften in muslimisch geprägten Ländern. Es gibt ja so christliche Gemeinden im Irak oder sowas, wie die halt mit der Bildung ihrer Kinder umgehen.
Da muss ich passen, da habe ich jetzt nichts, also darüber habe ich überhaupt nichts geguckt. Also wäre sehr interessant.
Es geht ja eher um Deutschland und die Muslime hier, ne? Aber das so als Vergleich heranzuziehen.
Wäre interessant gewesen, haben Sie recht. Aber habe ich jetzt nicht. Müsste man googeln. Es gibt ganz, ganz viele Erhebungen auch zur Bildungssituation allgemein in muslimischen Ländern. Wie sieht es in Tunesien aus? Wie sieht es Männer, Frauen spezifisch in der Türkei aus? In Marokko aus? In Ägypten aus? Da gibt es auch ganz, ganz viele Erhebungen. Aber das hätte jetzt den Rahmen gesprengt, wenn ich jetzt all diese Länder noch mit reingezogen hätte. Ich wollte jetzt nur speziell noch auf Deutschland gucken. Aber es ist hochinteressant, aber auch aus der Geschichte. Und was für mich so wichtig war, als ich das ein bisschen halt geforscht habe, dass mir auch diese ganz großen Persönlichkeiten gar nicht bewusst waren. Ne, wir kennen Imam Shafi, Imam Azam, wir kennen die ganz großen, Imam Rabbani, Imam Ghazali. Aber dass die auch ihre Lehrerinnen hatten, das war mir bis dato auch unbekannt gewesen. Dass sie auch von Frauen unterrichtet wurden. Dass sie auch von Ort zu Ort gegangen sind und dass es nicht nur Lehrer waren, von denen sie gelernt haben. Das war mir sehr, sehr fremd gewesen. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir auch den muslimischen Mädchen das immer wieder vor Augen führen. Das ist nichts Besonderes, Leute. Das gab es früher auch, dass Frauen gelernt haben, dass Frauen gebildet waren. Das ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit. Genauso wie auch im Christentum es diese Frauen gab, die auch nicht so berühmt sind.
Bitte schön. Wie ist das da im quasi klassischen Islam? Gibt es da auch Bereiche von religiösem Wissen, wo man sagte, das ist jetzt Frauen nicht zugänglich?
Nein, das gibt es nicht. Also das gibt es im Judentum, dass die Tora zum Beispiel nur von Männern gelesen worden durfte, das gibt es im Islam nicht. Nein. Auch im klassischen und konservativen, in keinen Bereichen. All diese Koranwissenschaften, wie Kalam, wie Hadithwissenschaften, wie Exegese, das stand immer allen beiden Geschlechtern offen.
Aber de facto sind ja wahrscheinlich doch mehr Männer da studieren gegangen.
Ja, natürlich. Ja, das kann man sagen. Es sind Männer dominiert gewesen, aber es war nicht so, dass es überhaupt keine Frauen gab.
Weil das kommt im Judentum so im beginnenden 20. Jahrhundert auf, dass dann die Frauen quasi einen Aufstand machen.
Genau.
Und über dann so die Ausbildung von jüdischen Religionslehrerinnen und so, dann auch das geöffnet wird. Und heute ist das ja auch in der Orthodoxie weitgehend eigentlich zugänglich. Also das Bild.
Genau.
Nicht einmal in der jüdischen Orthodoxie große Vorbehalte.
Klar, also ist auch ganz neu im Judentum, in dem Orthodoxen war es so gewesen, dass es den Frauen gar nicht möglich war, die Tora-Rollen selber zu lesen, die Tora selbst zu studieren. Bitte.
Nochmal zu der Reihe von Herrn Kaufmann. Ich habe in diesem Semester ein Seminar besucht, da ging es um den Sophismus und wie sich die jüdische Mystik mit dem, sozusagen sich durch den Sophismus sozusagen beeinflussen ließ. Und so eine Bildungsbewegung von Frauen in Gang gesetzt wurde im Judentum. Haben Sie dazu ein bisschen?
Die jüdische Mystik, so wie ich es gelernt habe, geht auf Spanien 13.
Genau, 16, in Spanien, und, ja.
Und da gab es natürlich sehr enge Kontakte zwischen Christen und so. Aber die Sufi-Bewegung selber ist ja noch etwas jünger. Also das geht ja nicht.
Also es ging tatsächlich um Spanien, es ging um Ibn Arabi und dass sich dadurch halt so eine Bewegung auch in der jüdischen Mystik, vor allem für die Frau, als Bildungsbewegung.
Kannst du ja danach referieren im Anschluss.
Nee, ich übersuche das ja leider nicht.
Aber es gab ja dann die große Vertreibung aus Spanien und all diese Dinge sind dann irgendwie verschüttet worden. Wenn man dann auch nach Nordafrika musste, nach dem Osmanischen Reich, nach Istanbul, nach Kishinev, nach Saloniki und so, dann hat man die ganz neu abgefahren. Also da von der Gemeinde, die sind ja auch aus Istanbul, die sind jetzt nicht bekannt. Aber auch das ist besonders. korrigiert Menschen in der Philosophie oder so schon früher, also quasi 17. 18. Wir haben dann wieder den jüdischen Salon da, um 1800, in Berlin-Frankfurt, in Wien, nicht gerade so überkonfessionelle Salons mit gebildeten Leuten entstehen und auch alle diese Salons führen. Das ist ja auch was Revolutionäres, dass eine Frau in der Öffentlichkeit quasi Anlässe gibt, gesellschaftliche, wo dann berühmte Leute kommen, die gut berichtet werden. Das war so der erste Schritt. Um 1800. Rachel Levin und Fabi Arnstein und eine ganze Gruppe von etwa 20, 30 so berühmten Salons in diesen Städten und so Frauen eine große Rolle spielten. Das ist dann, da taucht es dann auch am maschkenasischen Blut natürlich diese Frage. Und auch er hat im finanziellen Fondsmilieu, dann Hofbankier und so, das war dann eigentlich der Hintergrund auch der Soziale.
Nochmal zurück zur Bildung der muslimischen Mädchen hier in Deutschland. Und zwar finde ich es aktuell ziemlich interessant, was aktuell passiert, weil ich auch zuletzt mit unserem Team auf einer Tagung war in Frankfurt, wo es um Gender und Frauen im Islam ging. Und da hat man schon viele junge muslimische Frauen, auch mit Kopftuch, also die sehen sehr traditionell bekleidet aus teilweise, aber die waren da schon sehr emanzipiert und integriert und sehr tough und stark. Und das ist dann so eine Art, so eine Eigeninitiative, Graswurzelbewegung, was ich dann so merke, so ein islam-muslimischer Feminismus, den man so ein bisschen bei denen spürt und merkt auch, wie die sich präsentieren, finde ich. Aber andererseits sehe ich das bei den religiösen Autoritäten noch gar nicht so angekommen oder auch aufgegriffen, dass das Thema dort bei denen wäre. Also bei konservativen Familien oder auch bei den älteren Generationen ist es noch gar kein Thema, aber andersrum wächst von unten was heran. Also das spüre ich dann schon, wenn ich dann solche Leute dann sehe.
Ja, das ist ein klassisches Phänomen, was wir in allen Umbrüchen haben, glaube ich, dass es erstmal von unten wächst und dann auch bei den Menschen, die davon betroffen sind, erstmal ein Bewusstsein dafür entstehen muss. Ich hatte auch so eine Diskussion vor ein paar Jahren mit muslimischen Frauen, die gesagt haben, warum gibt es in den Vereinen, in den muslimischen Vereinen überhaupt keine Frauen? Ja gut, ich gehöre zu der Generation 40. Ich hatte nie das Bestreben gehabt, in einem Verein im Vorstand zu sitzen. Keine Ahnung, ich kam nie auf die Idee, da reinzukommen. Ich habe aber trotzdem in dem Verein aktiv gearbeitet. Ja, also das Bewusstsein war nicht da gewesen. Und jetzt sehe ich bei den Jüngeren, die sagen, wenn ich hier arbeite, dann will ich auch im Vorstand sein, dann möchte ich auch was tun. Und ich glaube, das wird langsam peu à peu kommen und Veränderungen brauchen eben ihre Zeit. Veränderungen brauchen ihre Zeit, in allen Sparten ist das so, in der Migrationsgesellschaft ist das so, in der muslimischen Community ist es so, in allen, glaube ich, bis wir Gesetze verabschieden und diese dann auch in der Wirtschaft ankommen, haben wir die 30% Frauenanteil im Vorstand der DAX-Unternehmen, haben wir auch noch nicht. Obwohl es angestrebt ist. Wir wollen eine 50%-Quote, haben wir in vielen Bereichen noch nicht. Also kommt langsam. Die Emanzipation hat auch lange gedauert, bis die überhaupt bei den Frauen angekommen ist. Also bei allen Frauen angekommen ist. Und das wird in der muslimischen Gesellschaft, glaube ich, nicht anders sein. Da braucht man Zeit. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen auch ungeduldig. Wir wollen alles so schnell haben. Aber es muss auch das Bewusstsein dafür da sein. Das Bewusstsein muss erstmal heranwachsen, das muss erstmal verinnerlicht werden. Das war mit den Demokratiebestrebungen, glaube ich, beim arabischen Frühling so. Das Volk war noch nicht so weit. Deshalb konnte alles so schnell platt gemacht werden. Es war eine Elite, die das halt herangetrieben hat, aber das Volk stand nicht dahinter. Ich glaube, da braucht man noch ein bisschen Zeit und auch bei der Emanzipation der muslimischen Frauen, bis sie da oben ankommt, auch bei den konservativen Gelehrten. Warum soll es den Muslimen anders ergehen als den Juden? Die haben doch auch ganz lange gebraucht, bis die Frauen da weiterkamen. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Das Traurige ist ja, weil im Christentum oder in Europa, in der westlichen Welt, sieht man, dass sie lange gebraucht haben, bis sie das Wahlrecht bekommen haben, überhaupt. Und diese ganzen Rechte, die kamen erst mit der Zeit. Aber dann ganz schnell. Ja, und bei uns ist es so, wir hatten es, haben es verloren Und jetzt kriegen wir sie irgendwie nicht so schnell wieder zurück. Also hinken wir den anderen hinterher.
Ja, ist so.
Auf der einen Seite müssen die Frauen ihren Rechten bewusst sein, also bewusst sein, was für Rechte sie haben. Aber auf der anderen Seite, denke ich, mehr müssen die Männer wissen, was für Rechte die Frauen haben.
Mhm.
Also das Bewusstsein in unseren Köpfen ist, glaube ich, da, aber bei den Männern ist es nicht angekommen. Also den Frauen ständig zu sagen, was für Rechte sie haben und dann zu erwarten, dass es vielleicht wie die Frauen in Deutschland getan haben oder in Europa auf die Straße zu gehen, das kann man anders machen. Ich denke, die Männer müssen da.
Also warum müssen sie mehr wissen, welche Rechte die Frauen haben? Das verstehe ich jetzt nicht.
Weil sie es sind, die den Frauen ihre Rechte entgeben.
Was?
Deswegen.
Aber ich bin da nicht so pessimistisch wie du. Ich sehe das ziemlich, also ich sehe die Entwicklung. Also meine Cousine ist 20 Jahre älter als ich. Die durfte keine Schule besuchen und als Enkelin der gleichen Großmutter habe ich studiert. Also meine Oma hat es auch nicht gewollt, dass sie zur Schule geht. Und bei mir war sie dann doch zufrieden. Verstehst du? Also die Entwicklung ist da. Und die ist eine ganz, ganz große. Und auch in Deutschland. Wie viele Leute, also wenn ich jetzt an meine Community denke, an meine ganzen Freundinnen, die mit mir zusammen die Moschee besucht haben. Ich war die Erste, die Abitur gemacht hat. Und jetzt sehe ich in der Generation danach, bei deren Töchtern, machen mittlerweile alle Abitur. Also von meinen alten Kommilitoninnen aus der Moschee haben die Töchter jetzt alle Abitur gemacht, die Mutter nicht. Und diese Entwicklung finde ich ganz toll.
Aber wieso ist das eigentlich, dass die Mädchen da mehr Fortschritte machen als die Jungen? An was liegt das dann?
Wenn ich das wüsste, weil ich sehe nämlich bei den Jungs sehe ich genau die andere Entwicklung, dass die da irgendwie da verloren gehen. Ganz, ganz viele Jungs gehen gerade verloren. Aber das sind nicht nur muslimische Jungs, das sind einfach generell Jungs. Ich weiß nicht. Es gibt so Thesen, dass die elementare Bildung in Deutschland zu weiblich ist, dass wir zu wenig männliche Vorbilder haben. Kindergärten, die keine Erzieher haben, Grundschulen, die zu 99% aus Frauen bestehen. Und die Vorbilder vielleicht nicht da sind, an denen sich die Jungs abarbeiten können, an denen sie sich heran... Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Thesen, aber es ist ein Phänomen, dass wir wirklich die Mädchen sehr gut gefördert haben. Das ist unheimlich wichtig, aber wir dürfen die Jungs nicht vernachlässigen. Ja, wir dürfen die Jungs nicht. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo wir ganz viele Jungs verlieren.
Wer ist denn nochmal in der Familie für die Erziehung zuständig? Ist das doch die Frau nochmal oder nicht?
Nee, beide.
Ja, die Männer sind ja meistens am Arbeiten.
Nee, nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Die Frauen hier arbeiten ja auch.
Die Rollen haben sich doch
jetzt nicht. Du sollst nicht klassisch
stehen. Ich denke nicht klassisch, aber da sehen wir ja, es war ja auch eine Studie gewesen, jetzt mal, Deutsche Universität, warum wir das Problem haben, Demografie, Arbeitslosigkeit und Mindestlohn. Ne? Da haben wir doch eine Studie durchgeführt, wo das größte Problem war, dass die Frauen arbeiten gegangen sind. Und wenn man das rauszieht, dass sich die Probleme sich automatisch lösen.
Ja, ich glaube, so einfach ist die Welt nicht.
So einfach ist die Welt
nein,
nicht, aber...
so einfach ist sie nicht. Nein, so einfach ist sie nicht. Ja, also bei der Erziehung oder bei der Sozialisation von Jungs sind die Väter und die Onkel und die Lehrer genauso wichtig wie die Mütter und die Lehrerinnen und die Tanten. Also ich glaube, alleine geht das nicht. Im Moment haben wir eben das Phänomen, dass wir sehr viele alleinerziehende Frauen haben, wo die männliche Vorbildfunktion des Vaters nicht mehr da ist oder nur am Wochenende alle 2 Wochen oder manchmal gar nicht da ist, dass wir im elementaren Bereich, also im Kindergarten, in der Grundschule nur Frauen haben und den Jungs die Männer fehlen. Den Jungs fehlen die Männer. Und erst irgendwann in der Oberstufe begegneten ihnen, also ne, auch 5., 6. Klasse werden überwiegend von Frauen unterrichtet. Der Sek-2-Bereich ist bei den Lehrern sehr männlich dominiert, der Sek-1-Bereich nicht. Der Sek-1-Bereich ist wieder sehr weiblich dominiert. Und die Jungs schaffen es dann meistens nicht mal bis zum Abitur. Also das hat ganz, ganz viele Ursachen, aber die männlichen Vorbilder sind uns verloren gegangen. In der heutigen Gesellschaft viele, also es sind tausende von Kindern, wirklich der überwiegende Teil der Jungs sieht in seiner Biografie, bis er irgendwie 16, 17 ist, keine Männer. Die wachsen nicht mehr mit Männern auf, weil wir eben so viele
alle... Normalerweise wachsen sie dann mit den Lehrern auf, oder nicht?
Aber ich sag ja, im Grundschulbereich, nein, im Grundschulbereich haben wir 80% weibliche Lehrkräfte. Wir haben nicht so viele männliche. An der ganzen Grundschule meiner Kinder hat nur ein Lehrer gearbeitet, das war der Schulleiter.
Das ist doch tatsächlich ganz interessant, dass die Bildung dominiert wird von Frauen, also die hohe Bildung eigentlich dominiert wird von Frauen und trotzdem schafft die Gesellschaft nicht eine Gleichberechtigung, obwohl die von Frauen erzogen und gebildet wird.
Weil nämlich erst später kommen dann die Männer, die Professoren. Also je höher die Bildung, je höher die Bildungsinstitution, desto höher ist der männliche Anteil. Wenn wir im universitären Bereich ankommen, dann haben wir 80% männliche Professoren.
Ich habe es nicht geforscht, aber ich hätte gehört, oder ich hatte mal einen Bericht gesehen über die Bildung in der Türkei und da sind die Professoren an den Universitäten anteilsmäßig höher als die der Männer.
Das ist in Deutschland nicht so.
Ich weiß es nicht, wie es hier ist. Ich hätte jetzt gedacht, hier in Europa wäre es ähnlich. Also in der Türkei war es so und trotzdem haben wir eine männerdominierte Gesellschaft.
Also das ist Türkei doch schon weiter als Deutschland, oder?
Ja, in manchen Hinsichten ist sie auch weiter, aber das heißt nicht, dass sie, ne, also wir müssen jetzt nicht die Türkei komplett bashing machen, ganz schlecht machen. Es gibt Teile, wo es besser und wo es schlechter ist, natürlich. Aber in Deutschland ist es nicht so. In Deutschland haben wir wirklich eine männliche Dominanz bei den Professorenstellen.
Deswegen ist auch Deutschland erfolgreich, denke ich so.
Bitte schön. Nee,
Mustafa, was ich dich frage.
Vielleicht muss es einfach auch so, dass es einen Aufholbedarf bei den Frauen gibt. Vielleicht pendelt sich alles so ein. Vielleicht muss man da einfach mit einem Zeit ziehen und man muss jetzt nicht so sehen, dass wirklich Frauen jetzt, man kann ja auch sagen, Männer sind auch die besseren Kirche, obwohl das eine Dominanz der Frauen ist. Also es ist immer so, ich denke, die Zeit geht eigentlich vieles, was das angeht, wirklich zeigen, ob es wirklich ist, ob es sich einfach nur einbindet und vielleicht kommt damit auch die Emanzipation und alles ist gut.
Ich denke auch, dass die Zeit das zeigen wird, aber wir müssen jetzt für uns, für unser Umfeld schauen, für unsere Community schauen, für unsere Familien schauen, für die Menschen, mit denen wir in den Vereinen zu tun haben, schauen, dass da dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und dass der Wert der Bildung in den Vordergrund gestellt wird. Bei vielen Familien kann man ja immer damit argumentieren, also ich bin ja in der Extremismusprävention tätig. Und wir haben ja ganz archaische Vorstellungen von Frauen und von Männern in den extremistischen Milieus. Und wenn ich dann mit den Jungs rede, die dann sagen, oh, Frauen müssen... Ich habe heute wieder so einen Vortrag gehört von so einem salafistischen Prediger, der erzählte, die Frauen sind dafür erschaffen worden, den Männern zu dienen. Sie sollen den Männern dienen und sie sollen den Männern alle Dienstleistungen und ohne Widerspruch und so weiter. Und wenn Jungs sowas hören und ich mit denen dann rede, dann versuche ich aber ein anderes Bild darzustellen. Und zwar hat der Prophet zum Beispiel, also ich kann wirklich theologisch argumentieren, der Prophet hat niemals zu irgendeiner Frau gesagt, bring mir Wasser. Er hat aber auch nie gesagt, kannst du mir Wasser bringen? Das hat er auch nicht getan. Er hat nur gesagt, sollen wir zusammen Wasser trinken? Was für ein Feingefühl dahinter steckt. Und was predigt dieser Herr jetzt gerade? Ne, also, welches Feingefühl hatte der Prophet gegenüber seinen Ehefrauen gehabt? Also, nicht mal, kannst du mir Wasser bringen, sondern sollen wir Wasser trinken? Das war das Einzige, was er als Aufforderung formuliert hat. Er hat alles selbst getan. Und da ist es ganz wichtig, auch den Menschen, die eben auf Religiosität sehr viel Wert legen, auch diesen Bildungszugang religiös zu argumentieren. Weil meistens argumentieren ja diese Familien auch mit der Religion, indem sie sagen, oh, Frauen müssen geschützt werden, Frauen müssen dies, Frauen müssen jenes. Sie versuchen ja religiös zu argumentieren, obwohl sie gar nicht wissen, dass es eher traditionell ist als religiös. Und da wirklich mit der Religionsargumentation zu kommen, aber nein, das ist nicht so. Wenn du dich auf die Religion beziehst, die Religion hat aber da einen ganz anderen Schwerpunkt, die Religion fordert dies, fordert jenes, dann kann ich die Leute dort abholen, wo sie gerade stehen. Klar werde ich bei einer sehr liberalen Familie, bei einer sehr religionsfernen Familie ganz anders argumentieren. Dann werde ich damit kommen, in der heutigen Gesellschaft ist es ganz wichtig, die finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Auch Frauen müssen ihren eigenen Verdienst haben und so. Da würde ich so argumentieren. Aber bei einer traditionellen Familie würde ich religiös argumentieren. Und dann damit kommen und sie dadurch überzeugen, dass es ganz wichtig ist, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben, einen guten Schulabschluss haben. Und dann komme ich mit der religiösen Geschichte rein. Also ich versuche so Zugänge in die Familien reinzubekommen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie auch jetzt im Verein tätig oder auch in anderen Vereinen tätig, diesen Bildungsbegriff im Islam, wie wertvoll der ist, wie wichtig der ist, auch in die Familien reinzubringen, dass sie eben ihre Kinder eine gute Schulbildung finanzieren müssen, auch ermöglichen müssen. Finanzieren müssen sie in Deutschland ja fast gar nichts. Also wenn man wenig Verdiener ist, kriegt das Kind BAföG und fertig ist. Also man muss nicht reich sein wie in Amerika, damit das Kind studieren kann. Oder man braucht ein Stipendium, weil man so ein guter Basketballer ist oder so. Das haben wir ja Gott sei Dank in Deutschland nicht. Wir haben ja nicht diese horrenden Studiengebühren. Und da den Menschen auch da immer wieder aus verschiedenen Kanälen, je nachdem, wo sie erreichbar sind, zu erzählen, es ist ganz wichtig, dass eure Kinder eine gute Ausbildung haben. Ganz wichtig, dass sie einen guten Schulabschluss haben. Ganz wichtig, weil sie nämlich in Zukunft eben einen Job brauchen, von Hartz IV nicht leben können, weil das kein Leben ist, Hartz IV Zuzuschuss zu bekommen, zu dem geringen Einkommen, sondern dass sie irgendwo hinkommen müssen. Dass Bildung auch vor Kriminalität schützt. Kinder, die auf der Straße gammeln, die machen mehr Unfug als Kinder, die zu Hause Lateinvokabeln lernen. Ganz einfach.
Ich hatte letztes Mal so einen Bericht gelesen. So religiöse Schulen werden bevorzugt von den Menschen, normal auch katholische oder evangelische Schulen, auch von den muslimischen Menschen. Das ist auch, glaube ich, da legen Leute viel Wert drauf. Auch wegen der Beziehung
scheint auch.
Ich glaube, Sie wollten bestraft.
Genau. Und zwar waren wir schon 2 Wochen auf einer Veranstaltung in Frankfurt und da war Professor Dr. Sabine Schiffer auch eine Sprachwissenschaftlerin und Medienpädagogin und sie hatte davon erzählt, wie sich denn die Situation ändert, was halt Gehalt und sozusagen die Gender. Und da war es gerade mit dem Beispiel, dass er Grundschulen ja eigentlich nur Frauen sind und dann die Männer, halt wie Sie gerade gesagt haben, in der leitungsführenden Position sind einfach da. Und das sei natürlich der Lohn ein bisschen mehr.
Genau.
So, und dass sich zurzeit die Situation im Wandel ist, dass ja mehr Frauen wieder Professorinnen werden in Deutschland, aber dafür der Gehalt halt wieder sinkt. Und gleichzeitig,
interessant.
Gleichzeitig in Berufen wie Pflege oder halt Erziehung in diesen Bereichen mehr Männer einsteigen, aber dafür der Gehalt dort wieder steigt. Also je mehr, wenn sich mehr Männer in einem Bereich befinden, steigt automatisch dort auch das Ansehen und auch die Bezahlung. Und im Gegensatz dazu sinkt dann wiederum das Ansehen und die Bezahlung in den Berufen, wo mehr Frauen tätig sind. Und das bestätigt ja dann wiederum die These, dass dann halt jetzt wieder mehr Männer halt in diese Berufe kommen. Ja klar, Pflege wird jetzt wieder beworben, aber wie? Ja, mehr Lohn. Mehr, das sind ja wieder so Sachen und dann sind wieder mehr Männer da. Und das ist halt, ich finde, ein gutes Beispiel dafür, was gerade auch gesagt wurde.
Interessant, war mir jetzt nicht bewusst. Würde aber auch das wieder...
Ich hätte dazu vielleicht eine Frage dann auch. Die Emanzipation an der Stelle der muslimischen Frau eigentlich genau dieselben Ziele hat, wie die Emanzipation, die in Westeuropa stattgefunden hat. Das heißt das, dass wir tatsächlich gleichberechtigt, also gleicher Lohn haben müssen? Das war jetzt die Idee. Ich weiß, an dem Lohn kann man es wahrscheinlich nicht festmachen, aber insgesamt, also wollen wir denn das Gleiche wie die Emanzipation, die hier stattgefunden hat? Wollen wir es nur nachher schaffen? Oder was ist die Emanzipation an der Stelle genau? Das muss man vielleicht mal machen.
Ich glaube, es wäre nicht falsch, wenn wir die gleichen Löhne bekämen. Also ich glaube, daran wäre nichts Verwerfliches, wenn die muslimischen Frauen das gleiche Ziel hätten. Ich will als Lehrerin genauso viel verdienen wie der Lehrer in der Sek. 2. Übrigens nochmal dazu. Grundschullehrer werden auf A10,
genau,
maximal A11 eingestellt.
Aber das hat sich geändert.
Nee, noch nicht. Das ist, nein. Es wird noch diskutiert, dass das Primarstufe genauso viel bekommt wie Sek 1, noch nicht wie Sek 2. Sek 2 ist ja A13. Und du kannst in der Primarstufe von A11 höchstens auf, nee, du kommst gar nicht auf A11. Nein, du bleibst immer dort, es sei denn, du kommst in der Schulleiterposition. Und in der Oberstufe, in der Sek 1, kannst du zum Beispiel Oberstufenkoordinator werden, wirst du sofort auf A14 besoldet. Und wenn du noch eine andere Position hast, kannst du sogar auf A15 kommen. Also in der Sek 2 hast du nochmal 2 Gehaltsstufen, die du hochsteigen kannst, ohne Schulleiter zu werden. Der Schulleiter ist dann nochmal A16. Also du hast, und daher vielleicht ist das wirklich der Grund, dass wir in der Sek 2 immer noch überwiegend Männer haben. In der Primarstufe und in Sek 1 haben wir den überwiegenden Frauenanteil.
Gibt es denn Quoten eigentlich da?
Es gibt keine Quoten. Es gibt keine Quoten. Ich versuche meine Tochter gerade zu überreden, nicht Primarstufe zu studieren. Sie will Primarstufe. Wo ich mir denke, Kind, warum tust du dir das an?
Bei den Männern erste Priorität ist der Gehalt bei der Berufswahl.
Ja, und Frauen sind, glaube ich, idealistischer. Meine Tochter sagt immer noch, ich will aber mit kleinen Kindern arbeiten, ich will nicht mit den Pubertierenden.
Ja.
Das Gehalt ist ihr dann wichtig, also unwichtig, sind 1.000 Euro im Monat, die dann Unterschied machen. Ja, aber bei den Frauen, also meine Tochter sagt, dann ist das eben so, ich brauche nicht mehr Geld.
Ich wollte Ihre Vorträge so auf einen ganz anderen Blickwinkel mal betrachten, wo bin ich eigentlich auch hergekommen.
Ja.
Aber also ich glaube, es geht alles um Geld.
Es geht
um Nein, Geld. Es geht nicht um Geld. Nein.
Aber
es kann nicht, schlecht sein, wenn es eine gleichberechtigte Bezahlung für den gleichen Lohn gibt.
Aber Sie bringen gerade eine Sache auf den Punkt und sagen, mit hoher Bildung kann die Frau eine höhere Chance haben, eine höhere Gehaltsgruppe eingeordnet zu werden. Das war jetzt Ihr Schlussplädoyer. Und ich wollte jetzt, Sie haben viel pro zu Ihrem Vortrag gesagt, jetzt möchte ich mal Kontra was fragen. Ich bin jetzt nicht der Gegner einer Bildung, dass Frauen oder Menschen Wort der Bildung abschaffen sollten, sondern was ist denn, wenn wir das wirklich erreichen, was die eben gerade für Probes vorgestellt haben, dass Frauen wirklich gebildeter sind, gleichberechtigt sind und emanzipierter sind und wir haben wirklich geschaffen. Gucken wir uns ein Beispielland an, wo das wirklich geschaffen worden ist. Deswegen Deutschland oder meinetwegen Frankreich oder Schweden, was haben wir denn davon, dass Frauen dann ihr Bildungsgrad erhöht haben?
Aber das ist ja nicht.
Haben sie denn nur die,
ich glaub, wir
haben
waren
nur die Stellung sich dadurch erhöht? Ich will nur wissen, hat sich die Stellung der Frau erhöht? Hat sich die Stellung des Gehaltes für sie einen Ausdruck gebracht? Oder hat sie sich dadurch vielleicht auch in der Familie, weil sie sagen, auch weniger mit der Familie, in ihrem Leben, hat sie sich dadurch dann ein bisschen mehr isoliert und schaffen wir dadurch, ist meine Kontra, schaffen wir dadurch vielleicht nicht eine isolierte Familienlebensgemeinschaft, dadurch, wenn wir das wirklich erreichen, was wir erreichen oder wünschen wollen?
Darf ist das wünschenswert? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Was wäre es denn, wenn es genau andersrum wäre, wenn die Männer weniger verdienen würden und die Frauen mehr verdienen würden? Wäre es nicht ungerecht? Es
ich
allein
nicht
die, nein, aber das, ja, was wäre, wenn man es erreichen würde? Wenn ich jetzt mehr verdiene oder gleich viel verdienen würde, gehen wir mal davon aus, dass ich eine alleinerziehende. Ja, nur von dem Beispiel aus. Nur von dem Beispiel aus.
Ich glaube, dass das einzige Ziel, das gleiche Gehalt zu bekommen, wäre falsch. Es geht ja auch um Anerkennung, um Würdigung einer Leistung. Ich glaube, bei den Gehältern der Erzieherinnen oder bei den Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen geht es ja nicht nur um das Geld, sondern auch um die Anerkennung dieser Tätigkeit. Ne? Und Anerkennung kann man in der materiellen Welt eben durch Geld ausdrücken.
Wir haben die Stellung erreicht. Die Frau hat die Stellung an dem höheren Gehalt, ist auch 30% oder 50% in den Vorständen vertreten. Aber ich wollte eigentlich nur das Basis mal herausfinden, ob es von den Frauen gewünscht ist und was passiert mit der Familie, wenn es wirklich sowas passiert, wenn wirklich Frauen und Männer gleich verdienen, gleiches zu sagen haben, gleiches Bildungsgrad haben oder sogar Frauen die höhere Bildungsgrad haben, auch vielleicht die höhere Entlohnungsgehaltsgruppe haben. Was ist denn dann?
Dann brauchen wir ganz starke Männer, die das auch aushalten können. Man braucht ganz, ganz starke Männer.
Vorgelebt hat. Wieso ist es so schwierig? Der Prophet hat es doch genau so vorgelegt.
Nein.
Wieso machen wir es dann so kompliziert, als wäre es etwas total Fremdes?
Ja, das stimmt. Und deshalb sage ich, wir brauchen dann ganz, ganz viele starke Männer, die auch diese starken Frauen aushalten. Wir müssen auch eins also dieses Bild, dass nur die Frauen für die Erziehung oder für die Familie zuständig sind, ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Die Männer haben ja genauso in der Familie ihre Aufgaben. Klar werden dann die Aufgaben der Männer größer. Als ich studiert habe mit meinem Mann zusammen, wir haben zusammen ein Kind großgezogen. Klar, dadurch, dass ich studiert habe, hat sich das Aufgabengebiet meines Mannes erweitert. In einer klassischen türkischen Familie hätte er seine Ruhe gehabt. Natürlich, der musste natürlich auch das Kind wickeln, der musste auf das Kind aufpassen, mit dem auf den Spielplatz gehen, weil ich eben für Prüfungen lernen musste. Natürlich, das hat sich erweitert, sein Aufgabengebiet. Ich definiere das mal ein bisschen positiver. Aber das musste er auch mit aushalten können. Klar, die Aufgaben, aber es ist ja auch trotzdem noch seine Aufgabe. Nur weil die Frau eine Hausfrau ist, heißt es ja nicht, dass er aus seinen Pflichten als Vater komplett entbunden ist. Es tut jedem Sohn, glaube ich, ganz gut, wenn der Vater mit dem auf den Spielplatz geht und jeder Tochter. Also man darf sich nicht... Und diese Entwicklung muss auf beiden Seiten natürlich mitgetragen werden. Wenn die Frau das nur einfordert und das erreicht und der Mann nicht mitzieht, dann klappt das nicht. Dann klappt das nicht, dann muss der Mann mitziehen. Und... als Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter möchte ich auch meine Söhne so erziehen, dass sie gute Schwiegersöhne werden und auch diese guten Töchter und diese gebildeten Frauen auch aushalten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss auch, natürlich, wenn es nicht von den Männern getragen wird, wo ich weiß, worauf sie hinaus wollen, dann zerbricht die Familie. Aber das ist ja nicht das Problem, dass die Frau gebildet ist. Die Ursache ist nicht die Bildung der Frau, sondern das Nicht-Mitziehen der Männer. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, oh Gott, die Frauen werden gebildet, also gibt es mehr Scheidung. Also ist das Problem die Bildung der Frauen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu einseitig.
Ganz kurz noch dazu, was Sie gesagt haben, dann will ich Ihnen auch die Möglichkeit geben. Ich denke schon, dass man dann tatsächlich was erreicht. Und zwar liegt dann der Unterschied darin, dass man sich eine Konstellation oder eine Rollenzuschreibung aussuchen kann oder ob das von vornherein durch Männer kontrollierte Strukturen festgelegt ist. Denn sobald eben diese Vorgaben erfüllt sind mit gleicher Lohn, gleichen Möglichkeiten, bestimmte Quoten und nach meinem Ideal das auch mit gewissen Werten verbunden ist oder mit gewissen Familien, Konstellationen, die eben wichtig sind für die Leute, und das kann man ja auch religiös begründen durchaus, dann finde ich das tatsächlich eine Verbesserung. Dann ist die da. Was ich nehme, und ich glaube, was ich aus Ihrer Frage herausgehört habe, wenn das jetzt nur nach dem Materiellen geht und dann im Gegensatz die Familie dann irgendwie zerfällt, weil dann dieser Zusammenhang nicht mehr da ist, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Das finde ich tatsächlich auch nicht gut. Also das muss man auch irgendwo dann mit gewissen Werten oder mit so einem Zusammenhalt verbinden. Und dann entscheidet man sich bewusst dazu. Und das ist tatsächlich eine Verbesserung im Gegensatz zur aufgezogenen Tradition.
Aber vieles muss ja vor der Ehe passieren. Wenn es während der Ehe passiert, dann ist es natürlich schwer, von beiden Seiten auch zu tragen. Aber vor der Ehe, dass die Frau sich vor der Ehe bildet, der Mann natürlich auch, so einigt man sich ja auch dann, wenn man heiratet, denke ich. Also das ist ja nicht so, dass man dann sagt, oder... mitten in der Ehe ist und dann wird die Frau auf einmal, bekommt sie so einen, ich sag jetzt mal, einen Lernschub und dann nimmt sie einen Beruf an, der dann auf einmal nicht mehr getragen werden kann. Nein, wenn das vor der Ehe passiert, dann ist es eigentlich, denke ich, und man kommuniziert, was man von einer Ehe erwartet, dann denke ich, ist es doch gar nicht mal so falsch oder überhaupt nicht falsch.
Ich mache mal ein Fallbeispiel für uns alle jetzt. Ich bin in der Vorstand, meine Frau ist auch in der Vorstand bei der Bank, ich bin bei einem Energieunternehmen, wir sind in der Vorstand. Was machen wir mit unseren Kindern? Zu Hause kocht keiner oder zu Hause ist keiner. Nur treffen wir zum Essen oder zum Frühstücken. Meine Kinder werden fremd erzogen, ich gebe jemandem Geld, der meine Kinder erzieht, etc. etc. Ich kann auch diesen Fallbeispiel wirklich prüfen. Was passiert denn mit den Kindern, die ich selber nicht erziehe oder nur stundenweise erziehen darf? Ich gebe meine Kinder einer anderen anvertrauten Sicherheitsperson, die soll der Meinung, oder ich gebe sie in die Schule ab, die soll meine Kinder. Also, ich wollte damit sagen, wenn wirklich das erreicht ist, was wir haben, die Frau steht in der Vorstand, der Mann ist in der Vorstand, wir tun für die Gesellschaft was, tun wir denn für die Familien und für den Nachwuchs auch was damit, wenn wir sie wirklich...
Klar, die Balance muss natürlich hergestellt werden. Die können wir doch dadurch erreichen, dass beide dann Teilzeit arbeiten, weil man ja dann nämlich genug verdient. Also darum geht es ja. Muss ich denn 40 Stunden arbeiten? Ich arbeite nur 30 Stunden die Woche. Weil mir das so wichtig ist, dass ich um 2 Uhr zu Hause bin. Mein Mann ist auch um 2 Uhr zu Hause. Und wir können mit diesem 70% Gehalt auch sehr gut umgehen. Also man muss sich ja auch, wenn man Karriere gemacht hat, auch die Frage stellen, wenn ich so viel Geld bekomme, wann will ich dieses Geld ausgeben? Darum, also das ist eine persönliche Frage, die jeder für sich entscheiden muss. Und wie viel verliere ich dadurch? Also muss ich meinem Kind immer ein iPhone finanzieren? Es reicht auch ein Huawei für 180. Und Kinder können damit auch ganz... Also darum geht es. Muss ich immer das Allerbeste, das Allerteuerste, all das finanzieren? Und irgendwann ist mein Kind 18 und der ist weg. Also da muss man, ich glaube, das ist eine sehr existenzielle Frage, sich zu beantworten. Was ist mein Ziel? Will ich noch meine Kinder sehen oder so wie Sie es formuliert haben, nur in fremde und professionelle Hand abgeben? Und wo bin ich dann noch als Vater geblieben? Ne, wo bin ich als Vater geblieben? Und irgendwann kommt man da, ne, also wir haben uns auch letztens die Frage gestellt, mein Gott, unser Jüngster ist jetzt 15. Also der ist in 3 Jahren weg, nee, sogar weniger. Ja genau, und da muss man gucken, ne, und dann natürlich, aber diese Frage kann nicht die Frau alleine beantworten, die muss gemeinsam beantwortet werden. Und da muss man eben gucken, wer kann reduzieren, können nicht beide gleichzeitig reduzieren. Warum? Also es kann ja auch sein, es gibt auch die Konstellation, wenn die Frau mehr verdient als der Mann, dass die Frau 70% und der Mann 50% arbeitet, weil sich das eher lohnt. Also es gibt ja viele Konstellationen. Ja gut, dann muss man eben diese Entscheidung muss man, aber das muss gemeinsam getragen werden. Und das ist eine sehr, sehr existenzielle Frage. Warum leben wir? Und warum arbeiten wir? Ne, wofür leben wir? Leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben? Ja, und was verpassen wir durch diese Arbeit? Irgendwann, und dann kommt die Situation, dass man dann irgendwie an die 50 geht und dann einen Burnout bekommt, weil man nicht mehr den Sinn des Arbeitens und des Lebens nicht mehr findet. Gott bewahre, sage ich dann immer. Also es muss schon erkennbar sein, warum man gearbeitet hat. Und man darf auch an der Entwicklung der Kinder nicht allzu viel verpassen. Ganz, ganz wichtig. Also, und das betrifft aber beide. Also das Klassische, ich weiß, also meine Schwiegermutter denkt nicht anders. Wenn es darum geht, Zeit für die Kinder zu haben, dann ist das Erste, was sie anguckt, das bin ich. Aber sie hat noch das klassische Verständnis. Ja, also warum muss ich dann arbeiten, wenn ich meine Kinder nicht mehr gut erziehen kann? Aber auf die Idee zu kommen, dieser Erziehungsauftrag gilt ja auch bei ihrem Sohn, also bei meinem Mann. Das kann ich von meiner Schwiegermutter nicht erwarten. Sie hat ganz andere Schemata im Kopf, ganz andere Schablonen im Kopf. Aber ich kann es so weit bringen, dass es vielleicht bei meinem Sohn oder bei meiner Tochter, dass es dieses Schema ganz anders ist und dass beide dann irgendwann sich die Frage stellen, wofür arbeiten wir? Und sollen wir nicht beide reduzieren?
Ja, ich wollte nur sagen, ich höre immer über die Unabhängigkeit, unabhängig zu sein von jemandem. Das heißt, die fühlen sich immer abhängig, die Frauen wahrscheinlich. Das sind unabhängig. Das zerstört auch irgendwo auch die Gesellschaft, denke ich mal. Viele warten an Scheidungen. Heute haben wir viele Probleme, ne? Dadurch, dass Frauen zu sehr unabhängig sind, oder?
Ich glaube, der Grund liegt nicht...
Ich glaube, ist die Scheidungsrate bei 60 oder 70%, ich meine schon, weil die ja zu sehr unabhängig sind, die Frauen. Ne?
Ich glaube nicht, dass es an der Unabhängigkeit der Frauen liegt. Nein, darum geht es
nicht. Das ist genau das gleiche Problem auch. Ne? Wenn ich zum Beispiel, die Moral ist ja nicht mehr da. Wenn ich zur Schule gehe und die Lehrerin frage, ja, warum sind sie Lehrerin geworden? Ja, um Geld zu verdienen. Ich sage der Ärztin, ja, warum sind sie Ärztin geworden? Ich sage, ja, sagt der, dass ich interessant finde. Und nicht um den Menschen zu helfen, irgendwie. Als Lehrerin, ist das nicht ein heiliger Beruf? Oder der Beruf Arzt zu sein, ein heiliger Beruf? Muss man da nicht anders denken, ein bisschen immer? Die Gesellschaft geht zugrunde irgendwo. Wir haben ein großes Problem, dass die Gesellschaft kaputt geht.
Aber ich glaube, wir müssen ganz vorsichtig sein, aber ganz kurz, wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn wir die gesellschaftlichen Missstände, die wir haben, nur auf die Frauen und auf die Bildung der Frauen und die Emanzipation der Frauen zurückführen. Ich glaube, dann haben wir ein richtig großes Problem. Weil so ist es nämlich nicht, weil das ist viel zu sehr schwarz-weiß, dass es so viele Scheidungen gibt, in Deutschland oder auch in der Türkei, liegt nicht daran, dass die Frauen gebildeter sind, auf keinen Fall.
Weil sie arbeiten,
sondern das hat ganz viele andere Ursachen, aber es ist so schön einfach wieder. Ne? So, entschuldigen Sie, aber das ist so für mich so, Trump-Denken, ne? So einfach, so, so runtergebrochen auf das. Nein, so ist es nicht. Es hat ganz viele andere Ursachen. Es hat ganz, ganz viele. Aber, und die Lösung kann nicht sein, also lassen wir die Frauen ungebildet und dann geht es uns wieder gut und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, so einfach ist die Welt dann nicht.
Nein, das habe ich gehört, aber irgendwo merkt man dass diese Frust doch immer wieder raus. Ja, die wollen ja auch oben sein, die wollen regieren, auch die wollen was zu sagen haben. Ja,
ich lese gerade, ganz kurz, dieser Satz kommt mir so bekannt vor, ich lese gerade das Buch von Alaaddin Al-Mafalani, das Integrationsparadox. Genau zu dem Problem, zur Migrationsgesellschaft und zur offenen Gesellschaft. Genau die gleiche Problematik. Die Migranten, je mehr sie sich integrieren, desto mehr Probleme wird es geben, weil sie nämlich Teilhabe wollen, weil sie an dem Kuchen ein Stück teilnehmen wollen, weil sie den Stück mitnehmen wollen und sie auch bestimmen wollen. Und ich glaube, das können wir auch unterbrechen auf Männer und Frauen. Frauen wollen jetzt auch am Tisch sitzen, wollen auch einen Teil vom Kuchen. Nein, sie wollen bestimmen, welcher Kuchen gebacken wird. Und ich glaube, das führt zu Konflikten, dass das eben mitbestimmt wird. Und das Gleiche haben wir in der Migrationsgesellschaft in Deutschland. Es war nie ein Problem in Deutschland, dass eine Frau in der Schule geputzt hat. Meine Schwiegermutter hat immer in der Schule geputzt. Erst als ich als Lehrerin rein wollte, wurde es zum Problem. Warum? Weil ich nämlich Deutsch gelernt hatte, studiert hatte, integriert war. Die nicht integrierte türkische Frau mit Kopftuch war nie ein Problem in der Schule. Erst als Lehrerin wurde sie zum Problem. Ich glaube, das ist das gleiche Phänomen, was wir auch bei der Bildung oder Emanzipation der Frauen haben. Nicht der Mann sagt, welcher Kuchen gebacken wird. Nicht der Mann alleine bestimmt, wie viel gegessen wird, sondern jetzt bestimmt die Frau auch, welcher Kuchen gebacken wird und wer welchen Teil bekommt. Und das ist nicht einfach, Macht zu teilen. Das ist ein urtypisch menschliches Phänomen. Wir wollen selber bestimmen. Wir wollen nicht, dass uns jemand reinredet. Wir wollen auch nicht, dass die Gymnasiallehrerin uns reinredet und sagt, ihr Kind muss aber mehr tun und Sie haben als Vater versagt, sagen manche Lehrer. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen nicht, dass man uns reinredet. Und das ist, glaube ich, ein... Also wir werden sehr philosophisch gerade. Aber es sind so existenzielle Fragen, es sind sehr existenzielle Fragen, die jeder für sich beantworten muss. Aber wenn es jetzt um Bildung geht, kann nicht die Ursache aller Probleme die gebildete Frau sein. Auf keinen Fall. Also den Satz darf ich, glaube ich, nicht hier stehen lassen. Nicht,
aber irgendwo muss auch jeder seine Rolle auch spielen. Oder im Leben nochmal.
Klar.
Richtig, ne? Damit das funktioniert.
Genau. Alles, ja. Und da müssen die Männer mitspielen. Ja, auf jeden Fall.
Klar. Also ich will jetzt nichts ganz Neues sagen, aber ich glaube, also von dem auch, was wir jetzt die ganze Zeit auch geredet haben, die verschiedenen Meinungen, ich glaube einfach, dass manche Männer wirklich sich vor diesen krassen, extremen Feministinnen einfach fürchten. Und wie gesagt auch vorhin, es geht einfach darum, dass wir die Balance erreichen. Und das geht dann auch wirklich, es geht einfach nicht, wenn die Frau, in dieser Generation geht das einfach überhaupt nicht, dass eine ungebildete Frau wirklich gebildete Kinder erzieht. Das geht einfach nicht. Und wir müssen wirklich in jeder Hinsicht, es geht nicht um den Lohn, das ist jetzt vielleicht ein Punkt von dem Ganzen, aber ich finde, es ist wirklich wichtig, sowohl religiös als auch die ethischen Werte und dann auch diese Erziehung. Also eine ungebildete Frau kann nicht erziehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Frau auch erzogen ist, also sich auch weiterbildet. Und es geht im Endeffekt finde ich einfach nur darum, diese Balance wirklich also in der Familie gemeinsam zu gründen. Und das einfach, und das ist dann auch die Aufgabe vom Ehemann und der Ehefrau. Und man muss einfach dafür arbeiten. Ich bin verheiratet seit fast 2 Jahren. Ich studiere. Ich studiere momentan zweifach und ich studiere in Frankfurt. Ich bin unter der Woche 2-3 Mal weg. Mein Mann ist mal eine Woche weg und das ist in meiner Umgebung ganz gang und gäbe. Und niemand sagt, wie, du studierst noch oder was mit 27 noch oder was, du gehst eine Woche jetzt weg. Nein, das gibt es nicht mehr. Und ich finde auch, daher finde ich das auch wirklich sehr positiv, was wir auch schon mehrmals auch wirklich geäußert haben, dass es sich einfach zum Positiven entwickelt. Und wir müssen einfach den muslimischen Frauen wirklich einfach diese Zeit geben und nicht diese die ganze Zeit, woran liegt das oder was müssen wir noch ändern. Ich finde, es entwickelt sich auch sehr gut und es sind immer noch viele Frauen, zum Beispiel unterrichte ich auch, ich gebe einfach einen Deutschkurs, Einstiegskurs, und da sind Frauen, die aus Syrien kommen, aus Afghanistan kommen und die sind sehr, sehr traditionell geprägt. Und wenn wir dann mit denen mal sprechen, jeden Montag sprechen wir darüber, was sie am Wochenende gemacht haben, und dann erzählen sie zum Beispiel, dass sie die ganze Zeit nur geputzt haben, die Männer waren in der Stadt,
Also ich habe auch zum Beispiel Ehepaare in der Klasse, die berichten dann auch gleich so gleichzeitig. Der Mann war in der Stadt, der hatte seinen Spaß, sein Vergnügen und die Frau musste putzen. Und sie ist die ganze Zeit, sie meint, ja, ich muss Deutsch lernen, ich muss putzen, dann muss ich mich um den ganzen Haushalt kümmern. Und dann versuche ich denen wirklich zu zeigen, schaut mal, also ich bin jetzt natürlich auch nicht so mit einer hochmäßigen Art und Weise, schaut mich mal an oder so, nein, aber ich versuche denen auch dort wirklich das zu zeigen, dass es auch anders geht und wie wichtig das auch anders ist und dass diese Männer auch wirklich mal so anpacken müssen. Und ich finde, wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, wie sie es auch mehrmals geäußert haben, ist einfach das Allerwichtigste. Und im Endeffekt, also wirklich, ich finde, dass es sich einfach zum Positiven entwickelt und dass wir in der Hinsicht auch wirklich hoffnungsvoll einfach in die Zukunft schauen können.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, ja. Also ich würde das auch als Schlusswort nehmen. Noch kurz dazu, da haben wir aber Schwierigkeiten, Bewusstsein zu schaffen. Auch in unseren eigenen Kreisen jetzt, aber auch bei solchen Veranstaltungen. Denn auch heute sitzen natürlich mehr Frauen als Männer hier, weil viele sich dann denken, das ist ein Frauenthema, da komme ich nicht. Das höre ich aber auch nicht nur von Muslimischen. Das höre ich auch von älteren christlichen Leuten, die sagen, zum Frauenthema komme ich nicht. Also das ist nicht nur ein muslimisches Phänomen, das ist auch irgendwo ein Generationsphänomen. Ja. Okay. Und genau, das würden wir dann als Schlusswort so nehmen. Ich danke Ihnen, insbesondere Ihnen, Frau Wittgen, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich glaube, das war schon ein gewinnbringender Vortrag und eine Diskussion, wo wir verschiedene Meinungen gehört haben. Ich danke Ihnen auch für Ihre Teilnahme.